Reini, was machst du denn da?
Ich schlag Sahne.
Also Reini, hast du nicht doch ein Dildo im Arsch?
Ich schlag Sahne mit dem großen, grobadrigen Bestrafer.
Wenn du einen Dildo im Arsch hättest, wovon wäre er, Reini?
Der wäre natürlich von Dildo King.
Warum?
Weil Dildo King diese Episode sponsert. Vielen Dank an Dildo King.
Vielen Dank an Dildo King, den besten Sexversand der ganzen Welt. Kauft bei Dildo King und hört Alliteration am Arsch. Viel Spaß mit der neuen Folge.
Gottes Willen, warum bin ich verurteilt, diese Art Literatur zu lesen? Ich lache niemals unter meinem Niveau.
Da sind wir wieder.
Hallo, ihr kleinen Dildo-Kings. Da sind wir wieder mit einer langen Folge Alliteration am Arsch. Wir sind zurückgekehrt.
Folge 80 habe ich übrigens. Ich musste ganz viel lange zurückscrollen, um zu gucken, wo wir aufgehört haben vor den Corona-Häppchen.
Weil wir so viel Corona-Häppchen gedroppt haben. Aber jetzt sind wir zurück mit voller Power, mit voller Energie und mit einem neuen Sponsor. Endlich mal was, was uns wirklich repräsentiert. Wir haben gesagt, ey, Nintendo, PlayStation, was wollt ihr von uns? Nein, wir wollen eure teuren Werbeverträge nicht. Wo wir uns wirklich sehen, ist bei Travel Pussy. Das ist unsere Welt. Einfach mal, ne, also Dildo King, die verkaufen so tolle Sachen rein.
Luststeigerung.
Ich habe mir zu Hause jetzt hier nicht eine, sondern mehrere chinesische Liebesschaukeln aufgehängt, damit ich immer wieder mal wechseln kann, wo Nadja mich reinhängt und dann so mit so einem kleinen Wachs, mit so einem Buttplug aus Wachs bearbeitet. Ey, ohne Scheiß, ne? Ich bin mir nicht ganz sicher, ob das für unsere grundsätzliche Öffentlichkeitswirkung sehr klug war, diesen Werbepartner anzuwerben.
Ich finde super, ich freue mich da sehr drüber. Vielen, vielen Dank auch an dieser Stelle noch einmal an Dildo King, dass sie diese und weitere Episoden sponsern.
Ja, ich bekomme Geld, Reini bekommt Sexspielzeug. Er bekommt das immer alles ausschließlich in so verschiedenen Vagina-Formen ausgezahlt, die für seinen grobartigen Bestrafer auch überhaupt passend sind. Wir mussten ja erstmal was finden. Die hatten ja ganz tief, die mussten in den Keller gehen, Reini. Und da haben sie die Sachen, die sie sonst normalerweise wirklich für die ganz Perversen aus Messen, weißt du, wo du dann so ein Keller musst, wo so Typen in Trenchcoat stehen, wo so die dicke Pflaume wächst noch und
meinst
so.
Meinst du die nur in der Chefetage der Deutschen Bank durchgereicht werden, oder?
Ja, ein Kapitalismus-Diss, das gefällt mir immer gut. Ja, Sigmar Gabriel hat gestern in der Zeitung gesagt, dass eine Umverteilung der Last, diese Krise im Moment erzeugt, wird nicht vermeidbar sein.
Aha.
Und ich musste ein wenig schmunzeln, weil Onkel Sigmar ist ja unter anderem auch der, der so lieb war, uns nach seinem, also der große Sozi, der es geschafft hat, danach bei der Deutschen Bank anzuheuern. Also wenn einer weiß, wo die Last verteilt werden sollte, dann vielleicht Sigmar Gabriel.
Warte mal ab, der macht das von innen kaputt. erst die SPD, dann die Deutsche Bank.
Ich bin mir nicht so sicher. Ich glaube, das Einzige, was von innen moralisch ziemlich kaputt ist, ist Sigmar Gabriel.
Das
nichts dagegen, also nichts dagegen, dass die Last auf die Wohlhabenden unverlegt wird. So. Auf der anderen Seite, was ich oft auch argumentativ gar nicht so unschlüssig finde, die Klatz, die Schleckers. Ja, Schleckers jetzt nicht mehr und so. Was?
Also, ja, nee, ich konnte mit dem Namen nichts anfangen.
Klatz, kennst du? Hallo, Susanne Klatt? Sagt ihr
nee,
doch.
Nee, sagt mir nichts. Die Quanz, die kenne ich, aber.
Die Quanz, nee, Klatten heißt sie. Heißt sie Klatten? Ich glaube, sie heißt Klatten. Sie ist letztens, sie ist,
Klatten.
Wo ist denn die Klatten?
Susanne Klatten.
Was, wofür ist die nochmal Hauptinvestorin?
Unternehmerin, reichste Frau Deutschlands.
Ja.
Klatten ist die Tochter des Industriellen Herbert Quandt. Ah, okay.
Ah, da
kommt's her.
Genau, da kommt's her. Und, die Frau Klatten hatte auch schon ziemlich Stress, weil sie einen Geliebten hatte, der sie mit Sexvideos erpresst. Das ist gar nicht so schön, wenn man so richtig reich ist, weißt du? Das kann auch ziemlich ätzend sein.
Ja, ich leide jedes Mal mit den Leuten. Das ist also, jedes Mal nehme ich mir so eine 500-Euro-Note und wische mir damit die Tränen aus dem Gesicht.
Ja, aber also auf dem Niveau, auf dem die reich sind, ist es schon fast eher wieder eine Bürde. Also ganz ehrlich, ich würde so reich nicht sein wollen, Reini. Wirklich nicht. Erstens der Verantwortung, zweitens der Bittsteller, drittens, du kannst niemandem, aber auch wirklich niemandem trauen. Niemandem. Dann wird ja in der Familie dann auch immer groß rumgefickt. Das heißt, am Ende verklagen dich deine eigenen Kinder oder die Erben oder Schwibschwager aus sonst wo. So ganz entspannt 100 Millionen auf dem Konto haben. Weißt du, so 100 Millionen, von denen keiner weiß. Und dann zwischendurch mal so den Grüß August oder den Onkel geben, der dann die Kohle raushaut. Das ist total okay. Aber diese Summen, die da im Spiel sind, das ist schon heikel. Also ja, da wäre ich nicht heiß drauf. Du schon, ne? Du willst sagen, komm, gib mir die 36 Milliarden.
Nein. Ich kann schon verstehen, dass Leute auf dem Niveau halt auf einem anderen, also auf einer anderen Ebene leiden, ne? Und es heißt ja, es heißt ja auch nicht, dass du, also nur weil du irgendwie Geld hast, weil es dir gut geht, heißt es ja nicht, dass du irgendwie deshalb nicht trotzdem irgendwie depressiv werden kannst oder sonst was, ne? Also dann irgendwie, also wenn du zu viel Geld hast, eine Leere in deinem Leben zu empfinden, dass du irgendwie nicht mehr weißt, was du tun sollst, ich glaube, das, also, ne, das kann halt schnell passieren dann irgendwann. Aber das ist immer noch Jammern auf hohem Niveau, würde ich sagen.
Ja, natürlich, also ja, natürlich ist das Jammern auf hohem Niveau.
Also die Frage ist halt, wenn du wirklich viel Geld hast, was du damit tun möchtest, ja, tatsächlich, was willst du damit tun? Ne? Willst du irgendwie die Wissenschaft fördern, so wie hier der eine SAP-Gründer? Möchtest du irgendwie, weiß ich nicht, für die Menschheit irgendwie Forschung voranbringen im Sinne von hier Bill und Melinda Gates? Die machen doch jetzt auch ganz viel so hier so
Gesundheit
und so. Ja, ja, genau. Haben, genau.
Ne? Also das, Bill Gates hat ja sein ganzes Leben umgestellt, seit er diese Frau hat. Ne, das muss man sagen. Der war ja eiskalter Kapitalist, hat viele Leute abgezogen während seiner Karriere. Ich meine, er war sicherlich auch ein kluger Kopf, um so weit zu kommen, wie er gekommen ist. Aber es gab nicht so viele positive Stimmen über Bill Gates in der Vergangenheit. Und das hat sich jetzt mit seiner Frau Melinda doch sehr deutlich geändert, hat man das Gefühl.
Ja, also ich muss sagen, ich habe von Bill Gates generell nicht so viel mitbekommen. Also ich finde es immer ganz witzig, wenn man irgendwie so alte Dokumentationen sieht, so aus den, wo es so um die 80er ging, MS-DOS und so weiter, als es halt darum ging, ne, wie diese Imperien entstanden sind. Also, ne, wie ist Apple, wie ist Microsoft, Google war später entstanden. Das finde ich ganz witzig, vor allem wenn man auch sieht, dass Bill Gates und Steve Jobs.
Ja, Steve Jobs, genau.
Dass die eigentlich ja teilweise richtig, also ne, verfeindet, aber auch befreundet waren. Also so eine Hassliebe quasi.
Bill Gates hat Steve Jobs. Den Stiefsohn und den Steve Jobs hat er ja damals aus der Scheiße geholfen. Ne? Als Steve Jobs richtig am Boden war, hat Bill Gates, ich glaube, er hat geholfen, Next zu finanzieren. Ich weiß es aber nicht mehr genau.
Ich weiß es auch nicht mehr genau. Es gibt dafür da eine gute Folge von ZDF History, die tatsächlich so ein bisschen auf die Beziehung zwischen den beiden eingeht. Die ist sehr gut. Also es gab ja auch dann irgendwann mal eine Apple-Keynote, wo Bill Gates quasi teilgenommen hat, also in Videokonferenz, und du hast dieses Publikum buhen hören. Also,
war schon aber so das war, als er ihn gerettet hat. Ne?
Ja, das war schon so ein bisschen trotzdem irgendwie so der also Apple war nicht immer so die coolen Jungs.
Ich glaube, der Bill Gates 2020 würde sagen, dass der mit dem heutigen sozialen Verständnis würde sagen, dass dieser Schritt richtig war. Ich glaube, Bill Gates 2004, wenn ihr ihn gefragt hättet, hey, war es eine gute Idee, Apple, die euch jetzt gerade mal hart überholt haben, zu retten, da hätte er wahrscheinlich Nein gesagt. Ja. Der hat ja auch nicht damit gerechnet, dass Apple so einen Siegeszug ansetzen würde. Das ist ja, hat ja auch erst eigentlich mit dem iPod dann gestartet. Ne? Ich glaube, ja, iPod war das Erste, was dann so richtig geballert hat.
Ja, das ist, das waren ja auch zwei unterschiedliche Unternehmen. Ne? Also Apple hat hat ja mit Hardware im Wesentlichen angefangen, ne? Mit dem Apple I, Apple II, den die da tatsächlich in der Garage zusammengeschraubt haben. Und Microsoft war immer, also immer und ist es auch immer noch mehr Software.
Ja. Klar, ne? Unterschiedliche Unternehmensphilosophien, unterschiedlicher Background. Jobs, das hat man ja nun oft genug gehört, hatte eigentlich von Technik wenig Ahnung. Das war alles Wozniak, ne? der lustige Evok.
War aber ein guter Showmensch und ein guter Verkäufer, genau, ne? Und ein gutes, kreatives, also ein guter Chef, auch wenn man immer hört, dass er ein Arschlochchef gewesen sein soll.
Ich glaube, da, das ist natürlich sowieso im Rückblick von Fremden, wie sollen wir beide das beurteilen?
Ja, keine,
auf der
kann,
anderen
kann
Seite.
Keiner. Das,
nee, aber es gibt schon sehr viele ehemalige Angestellte, die ihn doch sehr unisono als sehr schwierigen, sehr kalten und teilweise fast unmenschlichen Chef beschreiben. Also ich glaube, er hat das Beste aus Leuten rausgeholt, aber auch, weil er so war, wie er war.
Ja, und komm, also ich hatte das zumindest bei, also Apple kann man glorifizieren, wenn man will, aber die haben auch viel Scheißprodukte auf den Markt gebracht, die sich nie durchgesetzt haben. Also wirklich total, richtig, ne? Richtig viel Kacke. Aber trotzdem, die Sachen, die durchgestartet sind, die gut waren, die sind dann irgendwie zu auch relativ kompromisslos gewesen. Also natürlich, man kann immer noch sagen, für die Hardware, die man da bekommt, zahlt man viel zu viel, bla bla und so weiter. Ich benutze die Produkte trotzdem sehr gerne, weil die einfach, also die Hardware-Spezifikationen mögen das Geld vielleicht nicht wert sein hier und da, aber das Gesamtprodukt ist irgendwie, also finde ich immer,
ja,
find ich immer
ja,
gut.
Ja,
also
ich habe ja auch, wir nehmen gerade über ein MacBook auf, das kann ich jetzt sagen, ein 7 Jahre altes MacBook.
Und ein iMac.
Butterweich. Du über ein iMac, ich über ein MacBook, was immer noch, also seit ich es gekauft habe, noch nie abgestürzt ist. Das muss man mal hervorheben. Das ist wirklich erstaunlich. Das Ding ist noch nie abgestürzt, in der ganzen Zeit nicht. Ich glaube, ich habe es auch noch nie neu gestartet.
Ich habe mir relativ früh in meinem Studium irgendwann mal ein MacBook Air gekauft, weil ich ein kleines Notebook haben wollte, das ich mit, halt benutzen kann, das ich mal mitnehmen kann und das irgendwie das halt gut funktioniert. Und ich hatte bei Nikolas damals gesehen, dass der irgendwie auch Macs benutzt, damit er zufrieden war und dachte, ja komm, beißt einmal den sauren Apfel, gibt's einmal richtig viel Geld aus, weil die Dinger sind halt teurer, viel, viel teurer als irgendwie so eine Plastikkiste von Dell. Es sei, okay, man kann auch auf dem, also sagen wir so, man kann genauso viel Geld auch für einen Dell-Computer ausgeben, der ist von der Hardware dann deutlich überlegen, aber dieses MacBook Air hat bis letztes Jahr mein Bruder noch benutzt. Es war irgendwie, als es dann irgendwann mal in den Ruhestand gegangen ist, war es über 10 Jahre alt und es war noch benutzbar. Versuch mal irgendeinen 10 Jahre alten Dell-Laptop zu benutzen noch.
Werbung. Der ein oder andere von euch kennt das vielleicht. Man ist irgendwo im Sauerland unterwegs, man kämpft sich durchs Unterholz, durch das Dickicht des Waldes. Plötzlich hört man rechts ein Knacken und was sieht man? Ein Waschbär, der einem einen sehr guten Mobilfunkvertrag anbietet. Simon von Simon Mobile.
Simon Mobile bietet den perfekten Mobilfunkvertrag mit viel Datenvolumen zum günstigen Preis. Wer jetzt einen Vertrag bei Simon Mobile abschließt, bekommt zunächst einmal 100 GB Datenvolumen für die ersten 12 Monate geschenkt. Einfach so. Ansonsten gibt es bei Simon Mobile 12, 17 oder 27 GB Datenvolumen ab 8,99 Euro im Monat, die monatlich flexibel gewechselt werden können.
Eure weiteren Vorteile? Allnet Flat und Wi-Fi Calling. Top-D-Netz-Qualität inklusive kostenlosen 5G. Und das Ganze ist natürlich monatlich kündbar. Für alle Neuen, wer jetzt auf simonmobile.de oder in der App mit dem Code AMARSCH2, alles groß geschrieben, AMARSCH und dann eine 2 abschließt, bekommt die ersten 12 Monate monatlich 2 GB on top. Aber Achtung, das Angebot gilt nur bis zum 13.05.2024. Alle weiteren Infos findet ihr auf simon.link/alliteration AMA und in unseren Shownotes.
Werbung Ende.
Auf der anderen Seite, der Preisunterschied ist schon massiv. Ich habe mir jetzt ein ZenBook Flip gekauft zu einem Bruchteil eines Preises eines neuen MacBook Pros. Also ich glaube, ein Fünftel davon hat es gekostet. Habe es gestern bekommen, habe es mal so wirklich jetzt mal gestern Abend genutzt und das ist echt gut. Das ist komplett aus Alu gefräst. Kann da nichts Negatives
sagen. Nee, es gibt auch gute andere Hardware, aber die ist dann auch ähnlich teuer, ne? Also hier die ganzen IBM ThinkPads in gut, also die guten davon, ne? Die schwarzen, die schönen, davon habe ich auch eins rumliegen. Die kannst du auch 10 Jahre später noch benutzen. Die sind auch geil, aber die sind auch genauso teuer.
Ja, klar. Ja, also. In dem Fall jetzt ist es aber gar nicht teuer gewesen. Also, das ist, ich weiß nicht, 600 Euro habe ich bezahlt, glaube ich, und das ist richtig, richtig gut.
Ja,
aber gut, man muss mal gucken in einem halben Jahr, ne, oder in einem Jahr, wie es sich dann verhält, so. Also kann halt auch gut sein, dass es dann seinen Lebenszyklus beendet hat. Wir wollen jetzt auch nicht die ganze Zeit von Apple und Microsoft.
Nein, aber eine kurze Sache.
Lass uns wieder über Schwänze.
Ja, kleinen Moment. Ich habe mein iPad ausgepackt seit unserer letzten Aufnahme und bin sehr zufrieden damit. Alter, ist das ein geiles Gerät. Sauteuer, aber ein geiles Gerät. So wie mein Gerät. So.
Ist es auch klein und passt in die Steckdose?
Nein, es ist groß, fühlt sich gut an.
Ja, aber Reini, und ich verstehe immer noch nicht, wofür es nötig ist. Wofür ist es nötig? Jetzt ehrlich jetzt. Also ich verstehe es nicht. Wofür ist das neue iPad Pro für einen Hampel-Pampel-Anwender wie du möglich? Und jemand, der nicht, weiß ich nicht, Grafikdesigner ist und darauf krasse Sachen irgendwie 3D animiert oder
mein, so. Meine liebe Frau malt darauf die ganze Zeit. Aber davon abgesehen, ja. Ich benutze das als, also jetzt aktuell als Whiteboard zum Beispiel, während ich mit meinen Studenten Vorlesungen
Reini,
mache.
Reini. Was denn? Ich habe hier ein 350 Euro iPad liegen, 2009er Edition, bla bla blub. Das kann das ganz genauso. Das ist eine billige Schutzbehauptung von reichen Bastarden. es ist ja so. Man muss ja einfach mal vorstellen, was
nein,
du eigentlich für ein reicher Bastard
bist. Ich wollte ein performantes Gerät. Ja, das ist, ich wollte ein
performantes
Gerät.
Ey, hör bitte auf, wenn weißt du, performant ist wirklich so ein Satz, da kriegt der Römer, mit dem wir früher die Netzwerkpartys gemacht haben, der kriegt heute noch einen Halbsteifen. Der hat mich auch immer gesagt, oh, ein performanter Pentium 233.
Ja. Ey, weil du das nicht zu schätzen weißt.
Meine Frau hat sich letztens beömmelt, weil ich den Begriff performant in Bezug auf die
ja, warte. Wenn deine Frau sich beömmelt, weil du den Begriff performant benutzt, solltest du darüber mal nachdenken.
Was denn? Das ist ein
Schatz, wir sprechen. Ich bin heute nicht so performant.
Hallo, Alter. Ich bin immer performant. Ich liefe immer ab. Das ist immer eine große Show, wenn das hier abgeht. Weißt du, da halten sich die Nachbarn fest. Die Kinder stehen mit hohlen Augen an den Fenstern von den Nachbarn.
Du
die wissen,
Kinder
was hier abgeht.
Ein? Ich wusste ja, dass du kaputt bist, ne?
Ich lade nicht die Kinder ein. Sie kriegen es mit, weil ich so laut und so gut bin. Das meine ich damit.
Ja.
Es ist wirklich unfassbar,
komm,
was ich hier abgeht.
Drehen wir
mal
wieder
mal
die.
Realistisch.
Vielleicht sollten wir mal wieder irgendwie die Kurve kriegen. So.
Hallo?
Ich benutze das übrigens noch zum Comics lesen. Da haben wir eine schöne Überleitung.
Ja, bla bla. Reini, es ist Bullshit. Sag mir jetzt bitte, wofür du ein über 1000 Euro teures iPad gebraucht hast.
Ich lese damit Comics,
ja, du lest
weil
die Tageszeitung
halt die Fresse.
Reini, nein, aber welche Anwendung betreibst du damit?
Ich habe es seit 2 Tagen. Frag mich in 2 Wochen nochmal.
Ich glaube, dass es Nippes ist. Ich bin ehrlich, ja. Reini, ich glaube.
Ja, aber jeder hat doch so seinen Nippes und seine Spielerei. Wofür brauchst du 10 Spielekonsolen in deinem Wohnzimmer?
Ich habe 9 Videospielekonsolen in meinem Wohnzimmer. Die 10. steht in meinem Schlafzimmer. Ja. Da habe ich nämlich eine PS4, um FIFA zu spielen.
Ja, warum brauchst du einen Fernseher, der ein Bild in der gleichen Größe wie dein Beamer produziert? Oder fragen wir so, warum brauchst du noch einen Beamer?
Ganz einfach, weil der Beamer tagsüber kein so schönes Bild macht.
Das
so, da hast du deine Erklärung.
Das ist schon eine billige Schutzbehauptung, oder?
Eine billige Schutzbehauptung. Das sagt der Mann mit dem iPad für 7000 Euro. Du hast bestimmt so ein goldverziertes, weißt du, was sonst nur so arabische Prinzen zugesendet haben.
Ich habe vorne Strasssteine drauf. Ist zwar nicht mehr benutzbar dann, aber es sind so.
Genau, auf dem Display hast du die Strasssteine draufdrucken lassen. Man kann leider nicht mehr an vielen Stellen, kann man es berühren, weil so viele Strasssteine drauf sind. Aber man kann doch durch so ein kleines Guckloch, kann man den ehemaligen Touchscreen noch erkennen.
Ja, richtig.
Ey, ohne Scheiß, es gibt ja in diesem, besonders in diesem Apple-Kosmos, gibt es ja unfassbare Absurditäten. Also es gibt dieses, es gibt so von irgendwelchen Luxusherstellern, gibt so Apple Watches, die mit Diamanten besetzt sind.
Ja, aber das aber nicht nur, da gibt's ja auch ganz viel in diesem Outdoor-Bereich, wenn du so Outdoor-Telefone, die irgendwie, weiß ich nicht, die auf eine Atombombe schnallst und danach kannst du sie immer noch benutzen, wenn die Atombombe explodiert ist. Ne? Also
ist sowas teuer, ja?
Ja, sowas ist sauteuer. Und vor allem die gibt es auch in Gold, mit Platinhülle, mit Diamanten besetzt und so. Aber ja, du hast recht, bei den, also das liegt glaube ich daran, dass so zumindest in der Zeit, als das groß wurde, so iPhones und so auch ein modisches Accessoire waren. Dass man dann irgendwie da sich irgendwie die 20 Karat Kohlenstoff draufgeklebt hat.
Aber ist schon ziemlich unangenehm, Leute, die sowas machen, oder?
Ja, da sind wir wieder bei den Quants. Ich meine bei den Leuten, die zu viel Geld haben.
Wir waren ja eben eigentlich bei Sigi Gabriel, der gesagt hat, hier wird mal schön das Vermögen umverteilt. Ich hoffe, Sigi Gabriel gibt dann auch ein bisschen was von seinen fetten Lobbygehältern, die er in letzter Zeit von der Deutschen Bank eingestrichen hat. Er ist da ja jetzt ein wichtiges Mitglied im Aufsichtsrat. Der wird ja gebraucht, weißt du? Die haben gesagt, Mensch, wir brauchen unbedingt einen ehemaligen SPD-Politiker, der für soziales Wachstum steht, den brauchen wir jetzt bei der Deutschen Bank. Ohne Scheiß, alles okay. Ich finde, ich kann mit allem umgehen, wenn aber so dermaßen die eigene Agenda verraten und dann den Dicken geben, das finde ich echt low. Also
ja,
weiß ich nicht.
Also sind jetzt nicht gerade auch mehrere Firmen, ich habe da irgendwas so am Rande mitbekommen mit den Dorint-Hotels, also irgendwie Dorint-Hotel-Gruppe, so ein internationales Multimillionenunternehmen, die jetzt irgendwie Schadensersatz von den Städten fordern. Also irgendwie,
dass ihre Hotels zu sind.
Ja, oder? Ja, genau. Dass irgendwie mehrere Millionen und trotzdem ihre Arbeiter noch in Kurzarbeit schicken oder so. Also
da gibt es eine Menge abartige Scheiße in dem Bereich, habe ich vermutet.
Also, hast du das in NRW mitbekommen? Da gab es ja auch diese Soforthilfe Corona für mittelständische und kleine Unternehmen, wenn man irgendwie tatsächlich von der Corona-Krise betroffen ist. Ne? Also dadurch, dass man irgendwie einen Laden schließen muss, halt zumachen musste. Dass es Leute gab, die, also ich frage mich immer, wie abgrundtief böse Menschen sein können, die Fake-Seiten im Internet aufgesetzt haben, dafür dann die Daten von den Leuten abgegriffen haben, um dann selber mit leicht veränderten Daten diese Hilfen einzustreichen.
Es ist, habe ich auch mitbekommen und habe mich auch gefragt, was, also Kriminalität gibt es immer. So,
ja,
ne, ganz einfach.
Kann man
das
da nicht
ist,
einfach ehrlich,
egal,
offen und ehrlich Koks durch die Gegend schieben? Das ist ja, ne, das wäre doch, das ist doch ein ehrliches Geschäft.
Egal, wo du hingehst, der Mensch ist immer in der Lage, jedes System irgendwie in krimineller Art und Weise zu nutzen. Weißt du, jedes Förderungssystem, jede Unterstützung, alles, immer. Aber das bei dieser Nummer jetzt in einer Lage, wo wir uns in einer globalen Krise befinden, wo wirklich Millionen Menschen in Anführungszeichen um ihr wirtschaftliches und teilweise auch um ihr Überleben kämpfen, dass Menschen selbst dort keine Skrupel haben, sowas durchzuziehen und, weißt du, also das ist von außen für mich einfach nur, man steht daneben und denkt so, was Leute, ey, was stimmt mit euch menschlich nicht? Also was ist war bei eurer Erzeugung Pisse dabei? Was ist einfach mit euch nicht in Ordnung? So, wie kann man
Egoismus.
Sich so
grenzenloser Egoismus.
Aber gut, es gibt auch Leute, die in Flutkatastrophen, Fukushima etc. losziehen und looten, ne? Also looten ist ein schöner Begriff aus der Videospielsprache, also plündern. Die wirklich dann auch noch kleine Geschäfte aufbrechen und den Leuten, die sowieso schon von dieser Krise extremst betroffen sind, das, ne?
Ja, also, ich meine, also ich hatte gestern in den Nachrichten auch so am Rande mitbekommen, Vorschläge, wie man jetzt die Corona-Krise finanzieren könnte. Und allen Ernstes war einer der möglichen Vorschläge Mehrwertsteuer erhöhen. Da denke ich mir so, ja, kann man machen. Da könnte man jetzt sagen, ja, trifft ja dann alle gleich. Aber das ist eine naive Annahme, das stimmt halt nicht. Ne? Also wenn du die Mehrwertsteuer erhöhst, dann triffst du vor allem die Leute, die wenig Geld haben. Weil Mehrwertsteuer halt hauptsächlich auf die Konsumgüter geht, ne? Und jemand, der mehr Geld hat, frisst nicht zwingend mehr als jemand, der wenig Geld hat. Für jemanden, der wenig Geld hat, sind aber die täglichen Sachen, die er ausgibt, essentiell wichtig. Ne? Also da kann er nicht dran einsparen und so. Ergo trifft das Leute mit wenig Geld deutlich, deutlich härter, wenn man die Mehrwertsteuer erhöht, weil einfach alles die täglichen Konsumgüter teurer werden, als jetzt jemanden, der seine 2000 Euro am Ende des Monats auf dem Konto liegen hat. Den juckt das halt nicht, dem fällt das nicht so sehr auf, ob er jetzt für Lebensmittel im Monat 50 Euro mehr oder weniger ausgibt.
Ja. Hast du recht, habe ich gar nicht drüber nachgedacht, aber stimmt.
Das ist halt ein Arschloch-Move. Das ist, weiß ich nicht, wenn man diese Krise irgendwie finanzieren will, oder wenn man irgendwie gegenfinanzieren möchte, das ist natürlich schwierig, weil irgendjemanden wird es immer treffen. Ne? Eine komplett gleich verteilte Last gibt es einfach nicht und das geht auch nicht. Ist ja auch nicht so vorgesehen, weil eigentlich sind Steuern ja auch so gedacht, ne, dass die Leute, die mehr geben können, auch einfach mal mehr geben sollten. Nur irgendwie, ich habe immer das Gefühl, dass die Leute, die mehr geben könnten, mehr Geld einem gewieften Steuerberater geben, der in der Lage ist, dass sie, also ich habe immer das Gefühl, richtig gefickt sind die Leute, die so in der Mitte liegen, ne? Die so zu wenig
der
Geld.
Der normale Mittelstand, ne? Oder?
Ja, genau. Zu wenig Geld, um bei der Steuer richtig zu bescheißen, oder denn ein Bescheißen muss es ja nicht mal sein, aber um bei der Steuer halt Sonderregelungen auszunutzen, aber zu viel, als dass man irgendwie wenig Steuern zahlt. Also, ne, ich habe irgendwie das Gefühl, die Last der Steuer gemessen am Einkommen oder an dem, was man zur Verfügung hat, das ist so eine Glockenkurve, also ne, so ein bisschen so eine leicht verschobene Gauss-Verteilung vielleicht sogar, dass wenn du in dem Teil bist, wo du richtig viel Kohle hast, dir die Steuer gar nicht mehr so sehr auf den Piss geht, weil du dein Geld irgendwo auf den Cayman Islands hast oder so.
Ja, obwohl natürlich man sagen muss, besonders bei Steuer ist es wirklich so, das hat ja auch mein Steuerberater mal zu mir gesagt und auch mein Anwalt hat es mal zu mir gesagt, ey, egal was immer du auch machen willst, ne, also keine Ahnung, deine Frau erschlagen oder sonst was, die kriegen dich aus allem irgendwie raus, aber nicht mit der Steuer ficken. Wenn die dich kriegen, dann kriegen wir dich gar nicht mehr irgendwo raus. Ich meine, denk an Klaus Zumwinkel, den Postchef, den sie damals mit auf dem Rücken verschränkten Armen aus seinem Haus getragen haben, irgendwo am Tegernsee. Der hat auch doof geguckt, damit hat er auch nicht gerechnet, hat auch gedacht, reich sein macht mich, also die Steuer ist schon,
ein
auf der anderen Seite, ich zahle Spitzensteuersatz, das kann ich ganz offen sagen, weil ich verdiene, in den letzten Jahren habe ich ganz gut verdient.
Da muss man aber auch sagen, um das zu relativieren, Spitzensteuersatz, da ist, also ne, ich dachte immer so, Spitzensteuersatz sollte irgendwo sein, wo man richtig viel Kohle verdient, so weiß ich nicht, ab irgendwie, weiß ich nicht, 100.000, 150.000 im Jahr oder so Bruttogehalt, aber beim Spitzensteuersatz bist du, in Klammern schon, ich weiß, dass das immer noch viel Geld ist, aber bist du schon so bei 55, 60 brutto im Jahr, dann bist du beim Spitzensteuersatz irgendwo da in der Ecke?
Naja, das sind netto 2.500 bis 3.000 Euro im Monat.
Ja, also das ist viel Geld.
Das ist kein, finde ich, also natürlich ist das viel Geld, aber in Relation zur Leistung eines Chefarztes einer Klinik oder so, der mehr verdient, also ja. Weißt du, ich meine, 2.500 Euro netto im Monat sind zwar viel Geld, aber auch schnell ausgegeben. Also,
ja, das...
Beispiel, 2.500 Euro netto kriegst du noch nicht mal ein MacBook vor. Um Geld jetzt in Relation zu setzen, aber wenn du bei 50.000 schon beim Spitzensteuersatz bist.
Ich habe gerade mal nachgeschlagen, 55.961 Euro, also 56. Ab 56 bist du beim Spitzensteuersatz, als gut bezahlter Mitarbeiter, also wissenschaftlicher Mitarbeiter im öffentlichen Dienst, wenn du irgendwie, weiß nicht, an der Uni arbeitest oder so, dann bist du so bei, ich glaube, 53, 54. Nach 5, 6 Jahren bist du irgendwann da und dann bist du beim Spitzensteuersatz.
Das ist schon eigentlich zu früh, oder?
Weiß ich nicht. Ich finde es irgendwie blöd, dass da drüber quasi dann irgendwie so viel Luft ist. Und
natürlich auch lange Zeit anders gehandhabt. Guck mal, die Rolling Stones sollten damals in England 1969 besteuert werden, glaube ich, mit 100%. Also,
okay, das ist auch Quatsch. Also, du kannst ja nicht
das ist auch Quatsch.
Geld
also, du kannst ja nicht, genau, du kannst ja nicht, also, da muss er ja nichts mehr machen.
Nee, ich
und dann sind die halt nach Frankreich gezogen, und sind wahnsinnig kritisiert worden in der Öffentlichkeit und so. Also, Länder haben ja oft versucht, den Spitzensteuersatz für Superreiche irgendwie hochzusetzen, was auch
ja,
nicht falsch ist.
Aber
100% ist ja absurd.
Ne, also natürlich, du musst halt aufpassen, weil die Leute sonst irgendwann einfach abhauen. Ich finde das auch nicht schlimm. Also ein Spitzensteuersatz von 42% ist ja auch okay und meinetwegen auch ab dem Einkommen oder so. Das Fiese ist irgendwie gefühlt, dass wenn du deutlich drüber bist, ne, wenn du jetzt nicht ein Jahreseinkommen von, mit deutlich drüber meine ich jetzt nicht irgendwie 80.000 oder so, sondern wenn du, sagen wir mal, wenn du irgendwie, ne, Sigmar Gabriel bist, was kriegt der bei der Deutschen Bank als Vorsitzender?
Kannst aber davon ausgehen, dass der seinen Spitzensteuersatz, also mit 60 brutto geht der im Jahr nicht nach Hause.
Nee, genau. Sagen wir mal deutlich mehr. Nehmen wir mal fiktiv an, irgendwie 200.000-300.000. Ne? Wenn du das irgendwie.
Reini, Alter.
Ja, nein, jetzt nicht für Sigmar Gabriel. Ich meine fiktiv jemanden, der irgendwie, weiß ich nicht, eine kleine Firma hat oder so. Ja. Ne? Also irgendjemand, der das erwirtschaftet. Jetzt könnte man sagen, ja, der hat das aber auch verdient und so weiter, bla bla bla. Aber man muss das halt immer an der Masse der Bevölkerung irgendwie mal messen. Ne? Wenn du deutlich drüber bist, dann ist es ja nicht so, du musst ja nicht zwingend mehr bezahlen, sondern du hast am Ende irgendwie gefühlt auch mehr raus, weil du plötzlich andere Möglichkeiten hast. Ne? Angenommen, du besitzt deine eigene Firma mit deinem eigenen unternehmerischen Risiko, bla bla bla. Aber dann ist zum Beispiel das Auto, das du fährst, ist dann ein Firmenwagen oder so. Oder jeden Scheiß, den du einkaufst, kannst du in irgendeiner Form, ja, ist eine Firmenausgabe, ist sonst was, kannst du irgendwie absetzen. Ich glaube, je größer es wird, ne? Also je größer die Firma wird, also wenn du irgendwie, das mag eine falsche Einstellung, also eine falsche Abschätzung sein, aber ich habe das, also es kommt zumindest so rüber, wenn du als Sigmar Gabriel Vorsitzender der Deutschen Bank bist, dann hast du erstens, zahlst du nur in Anführungszeichen den Spitzensteuersatz, zweitens, du hast irgendwie keine Ausgaben, weil du eh alles irgendwie als Firmenausgabe geschenkt bekommst oder so. Verstehst du, was ich meine? Das ist... Wahrscheinlich war das
jetzt, also war jetzt ein bisschen kruder. Also
ja.
War jetzt ein sehr langer Satz, den ich nicht mehr nachvollziehen konnte.
Ja.
Also ganz einfach, der hat, also
du hast
Ausgaben sind ja wiederum gut, weil du kannst ja eine Steuer mit der anderen rechnen.
Ja,
lassen,
ja,
ne?
Genau, das meine ich. Also sagen wir mal so, wenn du kannst irgendwann über eine Schwelle drüber sein, wo du quasi so viel steuerlich geltend machen kannst, dass du quasi so gut wie keine Ausgaben mehr hast.
Ach so, ja gut.
Das also je mehr Geld du hast, desto mehr Möglichkeiten hast du, Steuern zu sparen.
Die Steuern zu vermeiden, ja.
Ja, das meinte ich.
So, also was halt viel ganz anders gehandhabt werden muss, sind Großfirmen. Also ich spreche von Amazon, ich spreche von, du weißt genau, wovon ich spreche, IKEA etc., nämlich alle, die seit Jahrzehnten es schaffen, über krudeste Regelungen irgendwie den Staat zu bescheißen, und zwar global.
Ja, aber also die
kann nicht sein, dass die, ja, aber
die gehen dann halt woanders hin, ne? Also da,
ja, aber das geht halt nicht. Also dann dürfen die halt in deinem Land keine Geschäfte mehr führen, wenn sie keine Steuern zahlen. Punkt.
Ja, richtig, dann hast du das Problem, dass du diese große Firma nicht mehr in deinem Land hast. Da gab's auch eine, dieser Satz könnte wahrscheinlich aus dem Mund deines Vaters kommen. Da gab's letztens eine gute Arte-Doku zu. Firmen heutzutage teilweise mächtiger sind als Länder. Ja, also wenn sich jetzt, sagen wir mal, so ein Amazon zieht sich komplett zurück aus Deutschland.
Mir ist bewusst, was das für ein Land bedeutet, also dass das wirtschaftlich eigentlich nicht tragbar ist, ja, wenn Amazon beispielsweise sagt, wir sind raus.
Oder wobei, Amazon ist hier wahrscheinlich gar nicht mal so schlimm, weil die hier eh kaum Steuern zahlen. Ich weiß nicht, wie viel Versanddinger die hier betreiben. Aber sagen wir mal, Siemens geht. Ist halt
100.000 Arbeitsplätze, ne?
Ja, genau.
Aber das Gleiche gilt bei Amazon auch. Also ja, das sind ja auch Arbeitsplätze, die verschwinden, auch wenn es beschissene Arbeitsplätze sind. Die ganze Situation, die wir jetzt gerade haben, bundesweit, ne, mit den systemrelevanten Berufen, das, was wir im Moment erleben, also Paketboten, Kassiererinnen, natürlich Krankenschwestern, Pflegepersonal, dieser ganze Aufschrei darum, dass diese Menschen verdammt nochmal fair bezahlt gehören, ist insoweit ja verlogener Bullshit, wenn man mal drüber nachdenkt, dass wir das auch vorher schon wussten.
Ja, natürlich, das wusste jeder schon vorher. Und das Schlimme ist, dass, das sagte der, als du hier Happy Hours mit dem Sträter gemacht hast, ja auch, wahrscheinlich wird das verhallen, wenn die ganze Scheiße vorbei ist.
Klar. Ja, das ist. Und das dürfen wir als Gesellschaft, also die uns jetzt gerade zuhören, nicht zulassen. Also das geht einfach nicht. Wir dürfen nicht zulassen, dass wir auf den Zustand von vor einem Jahr zurückkommen, wo eine Krankenschwester, die 16 Stunden arbeitet und Sachen macht, die in dieser Arbeitszeit, die viele für uns für 100.000 im Jahr nicht machen würden, dass die auf dem Maß bezahlt und behandelt wird. Ich habe Krankenschwester in meinem verwandten Freundschaftskreis. Mein bester Freund, die Mutter ist Krankenschwester seit über 30 Jahren. Ich erinnere mich noch als Kind immer, wenn bei jeder Gelegenheit, die es sich irgendwie bot, war sie immer eingespannt. Sie musste an Silvester arbeiten, an Weihnachten arbeiten, zu einem Hungerlohn.
Ja, wie gesagt, eine meiner Schwestern ist Altenpflegerin. Irgendjemand sagte letztens, den Job kannst du eigentlich heutzutage nur noch ergreifen, wenn du Idealist bist.
Ja, ist so.
In die Richtung, also.
Also du kannst eigentlich diesen Job nur machen, wenn du idealistisch veranlagt bist, weil fair bezahlt, fair behandelt wirst du nicht.
Werbung. Basti hat sie, mich will keine. Was suchen wir? Richtig, die private Krankenversicherung. Die private Krankenversicherung ist eine von vielen Versicherungen, die man managen muss. Und da muss man irgendwie ja den Überblick behalten.
Mit Clark hast du all deine Versicherungen im Überblick und kannst sie von überall aus digital managen.
Als dein Versicherungsmakler überprüft Clark regelmäßig, ob du alle Versicherungen hast, die du brauchst, und zeigt dir, wo du Geld sparen kannst oder wo du noch mehr Leistungen rausholen kannst.
Dafür durchforsten die VersicherungsexpertInnen von Clark tausende Tarife, um genau den zu finden, der am besten zu dir und deinem Lifestyle passt.
Damit Clark als dein Versicherungsmakler auftreten kann, das heißt zum Beispiel Verträge für dich kündigen und neue abschließen, erteilst du Clark ein Maklermandat.
Das heißt aber gleichzeitig, dass dieses Mandat von deiner alten Maklerin an Clark übergeht. Das ist nichts, was Clark sich ausgedacht hat, sondern ganz normale Praxis in der Versicherungsbranche.
Du kannst deine Vollmacht zum Maklermandat aber natürlich jederzeit kostenfrei widerrufen. Wenn du dir die kostenlose Clark-App runterlädst und zwei bestehende Versicherungen hochlädst, erhältst du mit dem Gutscheincode AAA54, also AAA54, alles groß geschrieben, außerdem bis zu 30 Euro Shoppingguthaben für Brands wie Apple, IKEA und so weiter. Die Teilnahmebedingungen und alle weiteren Infos findet ihr wie immer in den Shownotes.
Werbung Ende.
Kannst du von ausgehen, so.
Um ein bisschen die Kurve zu kriegen, wir bleiben beim Corona-Thema, aber was sagst du zu den 800 Quadratmetern? Kannst du es nachvollziehen?
Seltsam arbiträr, oder? Also
Ich kann's teilweise nachvollziehen, warum. Also wie man drauf gekommen ist, zu sagen, man macht's an der Fläche des Ladens fest. Ist natürlich, also ich würde mich wundern, wenn da nicht irgendjemand klagt und das nicht irgendwie bei einem Landesgericht oder irgendwann spätestens beim obersten Gericht, dass es da irgendwann mal gekippt wird, weil es halt keine Grundlage dafür gibt, warum man das genau machen sollte. Ne? Das ist halt keine geeignete Klassifizierung. Ich kann's aber verstehen, warum man das gesagt hat, warum man das tut. Wenn man nämlich das öffentliche Leben langsam wieder anfahren möchte, ne, und sagt, wir machen jetzt nur Läden auf, die maximal 800 Quadratmeter haben, dann bleiben halt ein Teil der Läden zu. Ne? Man hätte genauso gut sagen können, es dürfen nur die Läden aufmachen, die nicht mit einem B anfangen oder so. Ne? Oder nur die eine ungerade Hausnummer haben oder so.
Und damit sind die Bäckereien alle gewesen. Ja, aber das ist
also das eigentliche
irgendwo
Ziel,
muss man hier mal ein Limit machen, aber ich finde 800 Quadratmeter ist ein seltsames Limit. Wenn du sagst 200 Quadratmeter, dann ist halt ganz klar, das ist der kleine stationäre Einzelhandel, das ist euer Fahrradladen vor der Tür, das ist der Klamottenladen, der kleine Inhaber geführte Klamottenladen vor der Tür.
Ja, aber ich glaube,
die großen Filialen sind damit dann zu.
Ich glaube,
800 Quadratmeter.
Ich glaube, darum geht's gar nicht. Es geht gar nicht darum, was für Läden aufmachen, sondern nur wie viele, ne? Du kannst ja mal statistisch irgendwie, und das werden die höchstwahrscheinlich gemacht haben, du guckst dir an in deutschen Innenstädten, wie viele Läden gibt's dort, wie groß sind die im Schnitt von der Fläche her? Und dann legt man an und sagt, okay, wir möchten irgendwie das grob 40% aller Läden wieder aufmachen, aber 60% geschlossen bleiben, weil wir nicht so viele Leute gleichzeitig in den Innenstädten haben wollen. Ne? Und dann guckst du halt, dann schiebst du auf der Kurve rum und siehst, okay, wenn wir sagen 800 Quadratmeter, dann sind wir in einem Bereich, wo grob irgendwie, was weiß ich, 40% der Läden wieder aufmachen und der Rest bleibt zu. Wie gesagt, man hätte genauso gut sagen können, alle, die irgendwie eine Primzahl als Hausnummer haben, dürfen aufmachen oder so. Ne? Also Hauptsache, es ist irgendwie nur ein beschränkter Teil. Ist natürlich trotzdem eine bescheuerte Regelung. Ich bin mir auch nicht sicher, ob das in irgendeiner Form funktioniert. Was ich ein bisschen schade finde, ist, dass man jetzt auch bei diesem langsamen Anlaufen, also wenn man jetzt sagt, wir möchten, dass das öffentliche Leben langsam wieder anläuft, dass man da wieder so gefühlt, also kaum Einigkeit sieht. Ne? Also ich weiß nicht, ob du es mitbekommen hast mit Sachsen, die jetzt mit Mundschutzpflicht nach vorne geprescht sind.
Ja, die Sachsen, genau. Mecklenburg-Vorpommern, glaube ich auch, ne?
Weiß ich nicht. Ich habe nur mitbekommen, dass irgendwie so.
Ja, aber das ist, ne? Ich finde, alles, was keine einheitliche Regelung ist, total ein Kappes.
Ja,
also,
ist es.
Einfach Quatsch. Was soll das? Jetzt muss ich in einem Land muss ich einen Mundschutz im Bus tragen, im nächsten nicht. In einem Land sind auf einmal, also Schleswig-Holstein entscheidet ja jetzt gerade darüber, welche Veranstaltungsgröße plötzlich wieder in Ordnung ist. Was für mich als jemand, der Veranstaltungen dort macht, natürlich groß, sehr interessant ist. Aber auch nicht nachvollziehbar. Also warum kann ich in Schleswig-Holstein vor 500, 600, 700 Leuten auftreten und in anderen Bundesländern nicht vor 50?
Ja, das ist halt dieses Problem, dass wir keine einheitlichen Regelungen dafür. Also Föderalismus ist an der Stelle.
Aber an der Stelle ist Föderalismus gequälte Scheiße.
Ja, das, wenn du mich fragst, ist Föderalismus auch bei Bildung totale Scheiße. Ne? Dass wir haben zwar ein Zentralabitur mittlerweile, aber so richtig vergleichbar ist es trotzdem nicht. Ne? Wir haben immer noch, weiß nicht, wie viele verschiedene Schulformen in den verschiedenen Bundesländern. Das ist alles für den Arsch.
Ja, es gibt in Bundesländern Schulformen, von denen habe ich noch nie gehört.
Also nee, genau,
manchmal,
ging
wenn
mir
ich
auch
irgendwo
so
auftrete und sag hier so und so, ne, ich bin, also einfach, wenn ich unterwegs bin oder auftrete, dann frage ich die Leute oft von der Bühne aus, was denn, zu welcher Schule gehst du denn, zu welcher Schule gehst du denn? Und dann nennen die manchmal Schule, da habe ich noch nie was von gehört. Sag ich, ist das eine Gesamtschule oder ist das eine Hauptschule? Realschule gibt es ja nicht mehr, was ist denn das?
Ja, ich glaube, hier gibt es zum Beispiel Realschule Plus.
Realschule das Plus, gibt es da einen E-Plus-Vertrag zu?
Nee,
oder?
Nee, weiß ich nicht, das irgendwie, also.
Realschule Plus.
Ja.
Wer hat sich so einen Scheiß eigentlich ausgedacht? Also das ist doch auch Plus. Lebensfern hoch 10.
Ja, es ist.
Realschule, ich habe einen Realschule Plus Abschluss mit einer Qualifikation von einem Gymnasium Minus. Was ist das denn?
Es ist total bescheuert. Also, dass das nicht vereinheitlicht ist. Also wenigstens die Schulformen. Ne, selbst das haben wir nicht hinbekommen.
Die Schüler fordern ja jetzt im Moment auch Durchschnittsnotenabitur. Wie stehst du dazu? Weil mir hat jemand geschrieben gestern Nacht, ich sollte mich dazu mal bekennen und so. Und ich bin dann irgendwie so ein bisschen zerrissen, weil ich dann auch nicht genau wusste, was ich dazu sagen soll. Also zumindest, ich weiß nicht, ich weiß nicht genug über die faire Vergleichbarkeit, die jetzt gerade geschaffen wurde. Ich kann nachvollziehen, dass das, was jetzt im Moment für die Schüler abgeht, also sicherlich genießen das auch manche, also kann mir keiner erzählen, ich hätte es damals genossen, jetzt keine Schule zu haben.
Aber hallo.
Und ich wäre auch mit meinem Durchschnitt, wäre ich komplett easy gewesen, da hätte ich mir nämlich mein Mathe-Abitur sparen können und am Arsch geleckt, wäre ich mit einer besseren Note nach Hause gegangen, als mit der ich nach Hause gegangen bin.
Ja, ich auch.
Ich glaube, dass natürlich manche jetzt auch die öffentliche Empörung zum Vorwand nehmen, um einfach easy übers Abi durch rüber zu kommen. Mir steht aber auch nicht zu, das zu bewerten, und ich hätte auch immer den Weg des leichtesten Widerstands genommen als Schüler. Immer.
Ja, ich auch.
Wenn mir einer gesagt hätte, du kannst dir deine 4 Abi-Klausuren und deine mündliche Prüfung, den ganzen Bullshit sparen,
hallo,
da wäre ich aber auf die Knie gefallen, hätte mich sehr gefreut.
Also geringster Widerstand in der Schule, bei unserer Schule, ich war auf einer katholischen Ganztagsschule, musste man in der Mittelstufe ein Handwerksfach wählen. Und man hatte die Wahl zwischen der...
Hast du dann Autos repariert? Nein.
Es gab 3 Werkstätten und eine davon musste man wählen und das halt 3 Jahre lang machen. Und zwar immer mittwochs in den Nachmittagsstunden von 1 bis 4. Ja, genau. Hat man da quasi gearbeitet.
Jetzt verstehe ich wenigstens deinen kompletten Hass auf alle Religionen, besonders auf Katholizismus.
Nee, das war ganz cool, weil man hatte ja die Wahl. Ne? Du konntest entweder in der Holzwerkstatt arbeiten, da hast du halt gelernt, mit dem Hobel umzugehen, mit einer Standbohrmaschine, hast irgendwie verschiedene, hast so einen Tisch gebaut, einen Hocker. Mein Bruder hatte das. Der
Reini
hat
am Ende, immer hart am Hobel.
Nee, mein Bruder hat am Ende so einen CD-Ständer gebaut, wo so mehrere. Der
Reini hat sich einen Ständer gebaut.
das ist auch was man Kids
hat. Reini hat in der 8. Klasse seinen Ständer gehobelt. Ich hab's doch immer gewusst.
Nein, Moment. Lass mich weitererzählen.
Ich will's gar nicht mehr hören. Das ist ein bisschen eklig.
Nee, also mein Bruder hatte das und musste am Ende, also sein Abschlussprojekt war so ein CD-Ständer, den er gebaut hat. Und das war sehr witzig. Mein Bruder war nämlich immer sehr, sehr schlecht da drin, also in Holzhandwerk. In diesen CD-Ständer passte exakt eine CD oben rein. Und die anderen passten nicht mehr, weil er sich vermessen hat und er so leicht nach unten zusammenlief.
Ist es der Bruder,
komplett
den ich kenne?
Nutzlos. Ja, das ist der jetzt Rallye-Lehrer ist.
Ich mag ihn ja sehr gerne, aber ist er dumm? Hat er nicht beim zweiten Fach, das er gebaut hat, einfach mal reingeguckt und geguckt, kann ich da eine CD reinschieben?
Nee, das
und hat er gemerkt, passt nicht?
Nein, das war einer von diesen 90er-Jahre-CD-Ständer, wo man so ganz viele Klötzchen aneinander hat, wo man jede CD so einzeln in so ein Fach schiebt. Kennst
du den? Klar, aber ich meine, das meine ich aber doch, wenn er doch dann also er hat das erste Fach fertig, ne? Also das erste eins, ich kenne diese 90er-Jahre-CD-Ständer, ich habe die auch zu Hause gehabt, die haben alle zu Hause gehabt. Seit keiner mehr CDs hat, braucht die auch keiner mehr. Und dann hast du immer einzelne CD in diese einzelnen Fächer reingeschoben, aber wenn er dann das zweite und dritte und vierte Fach davon gebaut hat, dann muss er das doch ausprobiert haben.
Er ist handwerklich nicht so gut gewesen.
Er ist ja nicht dumm, er ist nur handwerklich nicht gut. Also so doof kann er doch eigentlich nicht gewesen sein.
Hat halt nicht funktioniert. Dann
wie geil, ein 100 Fächer und in 1 passt eine CD. Was hat er mit dem Rest gemacht? Zwiebelscheibe reingeschoben?
Das Ding landete nachher irgendwann im Sperrmüll. Aber er war auf jeden Fall in der Holzwerkstatt, hat dort hobeln und so weiter. Dann gab es neben der Holzwerkstatt gab's noch die Metallwerkstatt. Da hat man feilen gelernt. Also da hat man erstmal ewig an irgendwas rumgefeilt. Das war halt so metallbauermäßig. Irgendwie Gewinde geschnitten, hat geschweißt, irgendwie Hartlöten, also einen Kack gemacht. Ne?
Hartlöten. Ja, klingt nach meinem Trinken in der 7. Klasse.
Hartlöten. Dann, man hat dort verschiedene Metallbearbeitungstechniken gelernt. Und dann gab es noch die Textilwerkstatt, wo man Nähen und Stricken gelernt hat.
Alter, da warst du. Oh Gott, du warst in der Textil. Stimmt, du warst da, ne? Weil du Pussy abgreifen wolltest, du kleine Bitch, stimmt?
Es gab auch noch in meinem Jahrgang gab es noch die Werkstattwoche. Da musste man einen Monat lang von diesen 3 Jahren, einen Monat lang in eine der anderen Werkstätten. Das heißt, die Leute aus Holz mussten dann einen Monat in die Metallwerkstatt und dann nochmal einen Monat in die Textilwerkstatt und haben dort immer ein Projekt fertig gemacht innerhalb von 4 Wochen, so ein kleines. Und man konnte halt in der 8. Klasse wählen, welches Handwerksfach man denn
Oh Gott, Reini, komm, sag schon, wie war es in der Textilwerkstatt?
Es war sehr angenehm in der
Textilwerkstatt. Oh Gott, ey, er wollte seinen Hobel nicht schrauben, ey. Was ist los bei dir? Warum bist du in die Textilwerkstatt gegangen?
Das war eine sehr überlegte Entscheidung. Die Holzwerkstatt, durchgehend scheiße laut wegen der Drechselbank und sonst irgendwas, stickig wie sonst was, halt super heiß im Sommer, schlechte Luft, super eklig. Metallwerkstatt das gleiche, alle, super laut, super verschwitzt, stank wie sonst was. Textilwerkstatt, mit 10 Mädels an einem Tisch zusammensitzen, stricken, Musik hören und Kaffee trinken. So, was habe ich wohl gewählt?
Ich habe, und er kann, heute, bis heute kann Reinhard aus einem toten Schaf einen Norweger Pullover knüllen. Nein, innerhalb von 8 Minuten ist es fertig.
Ich habe dort häkeln gelernt, das kann ich sogar zum Teil noch, und vor allem habe ich dort nähen gelernt. Ich kann eine Nähmaschine bedienen.
Ernsthaft?
Ja, und zwar ordentlich.
Wenn man mich, also es gibt ja auf Geburtstagen immer oder auf Hochzeiten gibt es immer dieses ätzende Spiel, wo beide Partner sich Rücken an Rücken setzen müssen und dann bewerten müssen, was der andere kann, ne?
Ja.
Weißt du, und wenn wir beide heiraten würden, was ein realistisches Szenario ist, ich könnte mir durchaus vorstellen, wenn das mit Nadine irgendwann durch auseinander geht, dann, ne, dann greift bei dir zu. Was soll's, Reini, ne? Also es ist einfach, du bist eine gute Partie, du hast einen Uni-Abschluss, du hast einen Job, du bist Beamter. Nee, du Beamter bist du gar nicht.
Nein,
ne?
Ich bin kein Beamter. Ich bin noch bis August im öffentlichen Dienst angestellt.
Naja,
das übliche Dilemma, aber ich bin zum Teil selbstständig. Und zwar auf dem Niveau selbstständig, wo einen der deutsche Staat richtig in den Arsch fickt. und zwar so, deshalb mein Hass, also nein, Hass nicht, aber meine Abneigung gegenüber die Steuer und so. Wenn du so kurz über die Grenze kommst, wo du umsatzsteuerpflichtig wirst, ne? Das ist der Moment, wo dich der deutsche Staat dir einmal die Hand gibt, dich umdreht, dir die Hose runterzieht und dann von hinten einmal richtig.
Dich richtig durchfickt.
Ja, genau. Nein,
du bist so ein geschmackloser Mann, ne? Aber das ist schön.
Nee, mal ohne Scheiß. Also selbstständiger sein in Deutschland oder generell sich selbstständig machen in irgendeiner Form. Ich habe das ja vor ein paar Jahren irgendwie durchgemacht und habe nebenbei immer, also ne, neben meinem Job an der Uni ein bisschen selbstständig gearbeitet und auch 2-3 Jahre davon tatsächlich ausschließlich davon gelebt. Von irgendwie Vorträgen, Buchschreiben, Podcasts machen und so. Ne?
Man darf bei dir aber auch nie vergessen, dass dein Anspruch ans Leben ja wirklich null ist. Ja. Du hast ja gar keinen Anspruch. Ohne Scheiß. Ich glaube, selbst ein scheiß Goldhamster ist schwerer zu ernähren als du. Ja. Dich kann man wirklich mit ein bisschen, weißt du, theoretisch ein bisschen alte Verpackungsmaterialien von Amazon.
Nudeln und Pesto.
Verpackungsmaterialien von Amazon, darauf ein bisschen Milch und damit hält man dich locker 4 Wochen über Wasser rein.
Nee, aber mal im Ernst, also sich selbstständig machen ist tatsächlich
das
nicht.
Mein Ernst.
Ist tatsächlich, wenn du so an der Grenze bist, dass du so gerade davon leben kannst oder glaubst, davon leben zu können, ist das gar nicht so leicht. Also beziehungsweise sehr schwer, weil dann kommt irgendwann die Krankenversicherung, die schätzt, wie viel du verdienst, plötzlich Geld von dir will. Dann kommt Vater Staat mit der Steuer um die Ecke, sagt so, oh, sie waren aber letztes Jahr auch schon umsatzsteuerpflichtig. Da hätten wir gerne mal 6.000 Euro als Nachzahlung. Ist mir jetzt nicht passiert, aber ich kenne Leute, denen das passiert ist. und das kann halt sehr, sehr schnell sehr unangenehm werden. Aber generell ist es, also ich kann niemals, also doch, ich kann Leuten empfehlen, sich selbstständig zu machen, weil es eine schöne Art von Arbeiten ist, weil man halt keinen, also in dem Sinne keinen Chef hat, man hat Kunden, also jemand anders, den man hassen kann, aber man hat halt unglaublich viel, man hat halt unglaublich viel Freiheit und also ich gehöre zu den Menschen auf lange Sicht.
Du bist Freiheit, Reini. Eigentlich, seien wir ehrlich, du möchtest eigentlich nur auf einem Harley in den Sonnenuntergang reiten, oder?
Das ist das, genau. Ich möchte auf einem Harley in den Sonnenuntergang reisen. Ach, nee. Wo waren wir, bevor ich damit angefangen habe?
Ich weiß nicht, ich habe jetzt nur dieses so, Bild im Kopf, waren, wie du mit einem gefärbten Mini-Pli in den Sonnenuntergang
reitest. Ja, und dabei stricke ich einen Pullover, genau. Nee, wir waren bei der Textilwerkstatt. Ich habe dort ernsthaft, also ich habe mir, erstens war es der lockerste Unterricht, zweitens habe ich dort was Sinnvolles gelernt. Ne? Die Leute, die irgendwie nach 3 Jahren in der Metallwerkstatt ihren CD-Ständer aus Metall bauen konnten, oder mein Bruder, der es nicht geschafft hat, einen CD-Ständer aus Holz zu bauen, die haben davon exakt gar nichts. Ich kann heute immer noch, wenn meine Klamotten kaputt sind, kann ich mich an die Nähmaschine setzen und die reparieren. Also ich bekomme es hin, mit einer Nähmaschine eine ordentliche Naht zu ziehen und so. Ich krieg's auch hin, irgendwie meiner Frau zu helfen, heiß, die jetzt irgendwie
mit der Nähmaschine eine ordentliche Naht ziehen.
Ja.
Theoretisch könntest du dich, hast du etwa die schönen Masken genäht, die ich bekommen habe hier von dir?
Ich habe, es könnte sein, dass ich vielleicht die ein oder andere Naht da dran genäht habe.
Ich hab die schon im Gesicht gehabt, Reini. Hätte ich mir mal gesagt, dass du mit deinen vollgewichsten Spacki-Spickern da dran warst, dann hätte ich die noch nie angezogen. Bist du wahnsinnig?
Das ist doch nicht so schlimm. Hallo, die waren in meiner Hose. Hast du die, also ich sag mal so, wenn ich dir Masken schicke und du die vorher nicht wäschst, naiverweise, dann bist du selber schuld. Ja. Nein, meine
ich war immer schön mit dem Schwanz lang gegangen.
Meine Frau hat die genäht und aber ich bin halt in der Lage, dass ich ihr helfen kann, dass wenn irgendwie, weiß ich nicht, ihr ist zweimal der Faden gerissen, dann habe ich halt geguckt und gesehen, oh, die Spule ist falsch rum eingelegt oder so. Oder irgendwie da hat sich ein Faden verheddert oder sowas. Ich bin in der Lage, Fehler zu erkennen bei sowas und darauf bin ich stolz. Das kann ich nämlich. Mhm. Was hast du in der Schule gelernt, was irgendwie sinnvoll ist später fürs Leben?
Ich habe mal jemand mit einem Regenschirm vermöbelt. Geht das? War eine ganz gute Zeit. Ich habe nicht viel gelernt, was der Menschheit weiterhilft. Muss man realistisch
sein. Nee, dass ich nähen kann, hilft der Menschheit auch nicht weiter. Ich hatte am Ende ja in der Textilwerkstatt nach den 3 Jahren musste man ein Abschlussprojekt machen und mein Abschlussprojekt war tatsächlich ein Strampler für meine kleine Nichte, die zu der Zeit gerade geboren war, aus schwarzem Samt.
Was?
Ja, dazu trug sie eine Bernsteinkette und ich habe irgendwo noch ein Foto rumliegen, wo sie einen Seitelscheitel hat, diesen schwarzen Strampler trägt, die Bernsteinkette und es sieht aus wie ein Hitlerbaby. Großartiges Bild.
Wer kommt denn auf die Idee? Wer kommt auf die Idee?
Ja.
Warte, ich muss kurz einem Baby einen schwarzen Samtstrampler zu machen.
Ist doch geil.
Ja, aber Reini, warum?
Warum nicht? Weil ich es kann. Ich finde, das hat was Stilvolles. Das ist wie ein Anzug. Kann man immer tragen.
Ach, Reini, du machst mich zu einem sehr glücklichen Mann, dass ich diesen Podcast mit dir machen darf. Wirklich.
Ja. Und wir werden ihn noch weitermachen. Wie wir schon gesagt haben, ihr habt das in den letzten Folgen vielleicht nicht zwingend mitbekommen. Die Corona-Häppchen sind, wie ihr am Intro gehört habt, vorbei. Die haben wir jetzt einen knappen Monat durchgezogen.
Ich habe so viel traurige Essen.
Ja, ich auch. Aber wir kriegen das nicht hin. Das schaffen wir nicht.
Weil sie den ganzen Tag nähen muss in dieser chinesischen Fabrik oder was?
Ja, richtig.
Nee, aber ihr habt wirklich ein bisschen schlechtes Gewissen bekommen, Rainer.
Ja, dafür machen wir jetzt Livestreams und man kann sich die Folge hier aufteilen. Und wir haben jetzt also zumindest für die nächste und die danach haben wir noch unseren Sponsor und werden da sehr lange, sehr fröhliche Folgen produzieren. Wir müssen uns noch einen neuen Spot für die nächste Folge ausdenken.
Die jetzige war ja schon exzellentes Acting, würde ich sagen.
Ja, finde ich auch.
Die Leute haben gar nicht rausgehört, dass du wirklich ein Dildo im Arsch hast. Das wirkt ironisch, weißt du, aber eigentlich
was soll denn das uns drum? Ich muss ja sagen, ich finde es, wir sind ja an diesen Werbepartner gekommen und haben diesen Spot halt mal produziert und das geschickt und gefragt, so, wäre das für euch okay? Und die fanden das okay. Ich finde es ja großartig, wenn sich auch eine Firma selber nicht so ernst nimmt und einen gewissen Grad von Humor beweist. Finde ich großartig.
Reinhard, es ist aber immer noch eine Firma, die Dildo-Kegel heißt.
Ja, das ist
allein
super.
Der Name dieser Firma deutet schon darauf hin, dass sie theoretisch Humor haben können.
Ja, aber finde ich gut.
Ja, ich habe mich auch sehr gefreut. Das war der perfekte Werbepartner für uns.
Ja.
100 Pro.
Als nächstes, also
besser hätte es nicht laufen können.
Also wir sind immer noch weiter auf der Suche nach potenziellen anderen Werbepartnern. Also wenn einer von euch bei Pornhub arbeitet, bei YouPorn, bei Magma, bei, wie heißen die anderen noch alle? Brazers, keine Ahnung, Pornostudios oder Sexversandhäuser, immer gerne zu uns weiterleiten. Wir sind
immer,
da sehr offen. Wir sind euer Sprachrohr nach außen.
Genau, wir sind euer Sprachrohr. Wir wollen nichts. Also auch wenn ihr eine seriöse Firma habt, kommt bloß nicht auf uns zu. Damit können wir gar nicht.
Also doch auch sehr gerne, aber dann müsst ihr vertragen, dass wir da doch sehr offen sind, in dem wie wir Werbung machen wollen. Apropos, es gab ja auch ein paar Leute, die geschrieben haben, dass sie Werbung nicht so toll fänden. Ich habe überlegt, je nachdem, wie viele es sind, also wenn es ein paar unter euch gibt, denen Werbung wirklich auf den Sack geht, vielleicht einen zweiten Feed zu bauen, irgendwie bei Patreon oder Steady für irgendwie 2-3 Euro im Monat, der dann werbefrei ist. Dass man sagen kann, so okay, wer keine Werbung möchte, kann hier irgendwie einen Fünfer einwerfen oder so und bekommt dann einen werbefreien Feed.
Ach Reini, Alter, man merkt schon, dass Sigmar Gabriel dich mit seinem Antikapitalismus-Rant aber ganz schön überzeugt hat. Das ist eine gute Idee. Davon hast du mir gar nichts erzählt bisher, aber ich finde
hatte ich nicht, aber finde ich halt fair, ne? Also wenn jemand sagt, so nee, Werbung wollen wir nicht, dann
Aber es waren, also Rein, ich glaube, da wird nicht viel rumkommen, nee, weil ich es war auch, das wirklich fast niemand, der das geschrieben hat. Ja, also der uns geschrieben hat, wirkte auch sonst recht verwirrt.
Nein, das würde ich jetzt so nicht sagen, aber es ist halt so ein Abwägen, ne? Wenn es in Summe 2 oder 3 Leute sind, dann ist der Aufwand halt größer, dann würde ich bitten, lebt damit. Wenn es mehrere Leute sind, würde ich tatsächlich einen zweiten Feed bauen, weil da muss ich nämlich ein bisschen schneiden und die Folge machen und so. Wenn es eine größere Zahl von euch ist, die auf die Werbung nicht klarkommen, dann würde ich mir die Arbeit machen, wenn nicht, dann nicht. So.
Ich fand es jetzt nicht schlimm, ich fand es sehr nett. Wir gucken mal.
Ja.
Wir lassen das auf uns zukommen. Ich bin sehr froh über diese Kooperation, die mir auch abbildet, wer ich bin.
Ja,
ich habe noch nie ein Sexspielzeug besessen.
Ich fänd's ja schön, wenn wir müssten mit denen eigentlich noch mal reden, ob wir nicht auch Produkttests machen sollen.
Och, Reinhard, bitte. Das kriege ich, glaube ich, zu Hause hier nicht durchgesetzt. Wir sind wie Amish. Also wir haben nur einmal im Jahr Sex. Ich bete währenddessen, sie auch. Wir haben beide eine Tüte im Kopf, damit wir uns nicht sehen können. Es ist komplett dunkel, also falls die Tüte mal abfällt. Also eigentlich, weißt du, das ist wichtig für uns.
Ah, okay, das ist also, okay, ja. Ich finde das ja vollkommen okay. Das ist also, ne, jeder wie er möchte und kann und soll. Ich bin also da tolerant, ne? So, hast du noch irgendwas, was du dringend loswerden willst?
Warum?
Weiß ich nicht, weil wir schon 50 Minuten aufnehmen.
Unsere Folge. Reini, das ist doch die lange Folge.
Ja, ich weiß, aber nicht 1,5 Stunden. So lang kann ich nicht. Ich muss gleich noch. Ah, genau, das wollte ich dir noch erzählen. Ich muss gleich nämlich noch ins Büro fahren. Ärgerlicherweise. Ich werde mich gleich in mein Autochen setzen und nach Mannheim
Samstag
fahren. Ja, ich weiß, dass wir Samstag haben, aber das ist halt, ne, das ist der Preis daran oder dafür, dass ich mit meiner Arbeitszeit sehr liberal umgehen kann. Also, ne, ich kann auch mal irgendwie an einem Montag nur einen halben Tag arbeiten, dafür arbeite ich dann halt samstags auch nochmal oder so. Das ist auch ein Grad an Freiheit, den ich tatsächlich bei meinem Job, glaube ich, brauche. Wenn nicht, könnte ich da nicht arbeiten. Und da ich hier die Möglichkeit habe, geht das. Aber das hat dann halt auch zur Folge, dass ich mal an einem Wochenende irgendwie ins Büro fahren muss, was viele andere Leute aber auch tun. So, es geht um Folgendes. Ich habe in den Unterrichtsmaterialien, die ich meinen Studenten zur Verfügung stelle, in dem Programmierzeug einen klitzekleinen Fehler. Da ist ein Link falsch, den müsste ich korrigieren. Der ganze Scheiß liegt aber auf GitHub und wir haben extra einen Git-Account angelegt, um den Scheiß da hinzupacken. Das Passwort dafür hat eine Kollegin, also ne, diesen Account hat eine Kollegin angelegt, die mittlerweile nicht mehr da ist und sie hat mir irgendwie 2 Tage, bevor sie gegangen ist, das Passwort für diesen Account auf einen Zettel geschrieben, so auf den Schreibtisch geklatscht. Hier ist das Passwort. Ja, da liegt es jetzt und ich brauche dieses Passwort und es liegt leider dummerweise auf einen Zettel gekrakelt auf meinem Schreibtisch.
Es liegt auf einen Zettel, aber ist dieses Passwort nicht in irgendeiner Weise auch vertraulich? Kann man das einfach auf einen Zettel gekrakelt irgendwo auf dem Schreibtisch
legen? Ja, das ist, sie wollte es mir nicht per E-Mail schicken, deshalb hat sie es mir auf einen Zettel geschrieben und auf den Schreibtisch gelegt. Das ist halt, eigentlich ganz gut, ne, weil eine unverschlüsselte E-Mail wäre halt auch dumm, aber ist für meine jetzige Situation gerade kacke, weil ich es mir noch nicht in meinen Passwortmanager gespeichert habe und für dieses fucking Passwort jetzt tatsächlich gleich einmal zur Uni fahren muss, damit ich da Sachen korrigieren kann. Sehr ärgerlich.
Klassischer Fall von, da hast du dich selbst gefickt, oder?
Ja, da habe ich mich selbst gefickt.
Aber du freust dich doch auch mal wieder in die Uni, mal wieder ein bisschen Mensa-Luft schnuppern. Obwohl, ist da irgendwas im Betrieb gerade?
Nein, da ist alles zu. Ich werde wahrscheinlich der einzige Mensch dort sein.
In einem fucking Zettel fährst du jetzt. Wie weit ist es? 40 Kilometer?
Ja, ist ärgerlich.
Oder so, ne?
Ja, sind 40 Kilometer hin und wieder 40 zurück.
Ach ja.
Es ist schon sau ärgerlich.
Aber die Kollegin anrufen und fragen geht nicht.
Nee, die weiß das selber nicht mehr. Das war irgend so ein kryptisches, langes Passwort, was wir halt so zufallsgeneriert haben. Ja, halt die Fresse, benutze deinen Passwortmanager.
Scheint super zu laufen mit diesen Passworten. Das ist anscheinend eine richtig gute Idee, das so zu machen. Reini, hör auf, die Musik anzumachen. Das geht jetzt nicht. Ey, ohne Scheiß. Nein, Reini. Aus. Reinhard.
Was denn?
Reinhard, wir können nicht die Corona-Häppchen beenden und mit einer 50-Minuten-Folge um die Richtung kommen. Das geht nicht, Reini. Nein, Reini, was bist du für ein Community-ferner Wichser eigentlich?
Was heißt ein Community-ferner Wichser? Ich kümmere mich wenigstens noch um die Leute bei Twitter. Du nicht.
Genau, das ist mir nämlich auch entgangen. Das habe ich leider vergessen. Hast du eigentlich schon meinen Dank gepostet? Du bist ja für mich mein Georg Genswein.
Nee, da wollte ich doch mit dir drüber reden. Auch nur weil du jetzt bei Twitter gesperrt bist, kann ich nicht für dich hier die Nachrichten saurig zu Twitter spielen.
Doch, das bist du. Du bist jetzt meine kleine Twitter-Bitch. Du wirst jetzt verdammt nochmal rüberbringen, was ich zu sagen habe der Welt. In Zukunft machen wir es nämlich, ich werde gar keinen neuen Twitter-Account eröffnen, sondern ich werde in Zukunft über dich twittern. Ich schicke dir am Tag mehrmals die Tweets, die ich absetzen
möchte. Hast du mittlerweile
Nachricht von... Und die twitterst du dann in meinem Namen.
Hast du Georg Genswein
war übrigens der Adjutant des ehemaligen Papstes.
Wer?
Hier, wie heißt der nochmal? Ratzinger.
Wer?
Der kleine schwule Buckbursche vom Papst. Das war Georg Genswein.
Ich weiß nicht, wie du jetzt auf diesen Namen kommst und wo also wie
im ich habe gesagt, du bist mein Georg Genswein. Georg Genswein war, bevor ich jetzt wieder Ärger kriege, ob der schwul ist, weiß ich nicht. Und ob der was mit dem Papst hatte, weiß ich auch nicht. Ist auch eklig, weil da liegen 40 Jahre zwischen und weißes Schamhaar, was weiß ich. Jedenfalls, der war immer so das Sprachrohr von Ratzinger. Und es gibt ganz viele Bilder, wie sie gemeinsam, der Pontifex und Georg Genswein, ein sehr attraktiver Mann. Gemeinsam so durch den Garten des Vatikan streifen und sich über Bla unterhalten, weil man sich in dieser Position nun mal viel über Bla unterhält.
Ich weiß gar nicht, also wärst du gerne Papst?
Wollte ich dich gerade fragen, wärst du gerne Papst? Auf gar keinen Fall. Von Millionen Leuten angebetet werden, sich nirgendwo frei bewegen können, das hat Brad Pitt auch, der kann wenigstens noch ficken gehen.
Ja, glaubst du, als Papst bist du abstinent, wenn du es nicht sein musst? Also ich meine, die sind alle alt, ne? Also da, weiß ich nicht, wenn du da nicht gerade ein Viagra-Abo Richtung Pontifex hast, dann geht da nichts mehr, aber...
ich glaube, dass die da schon, also Richtung Pontifex.
Ja.
Bei Dings hier, wie heißen die nochmal, dieser Versandhandel für Medizin. Habe ich vergessen. Doc Morris.
Wir machen hier keine Pontifex Werbung. Wenn ihr was zur Stimulation braucht, dann wendet euch an Dildo King. So.
meinst du, der Papst dürfte umsonst bei Dildo King einkaufen? Sollen wir die mal fragen, ob der da gäbe es, darf der Papst eigentlich wichsen?
Und du erzählst mir mal was von Respekt gegenüber Religion. Religionsgemeinschaft. Ja,
was ist denn bitte an Handentspannung jetzt schon? Ist das jetzt auch schon verboten worden?
Weiß ich gar nicht. Ich weiß gar nicht, wie das ist mit Selbstbefriedigung.
Ach, das kannst du mir doch nicht. Verhütung? Also du kannst mir doch nicht erzählen, dass die ganzen katholischen Zölibatären sich nicht zwischendurch mal einschleudern.
Nein. Die Frage ist ja, ob du das machen kannst, während du dich dabei gut fühlst oder ob du dich danach schuldig fühlen musst und beichten gehst. Das ist ja der Unterschied. Aber ich weiß gar nicht, also schwierige Frage, weil also der Sexualtrieb ist in der katholischen Kirche ja hauptsächlich für die Fortpflanzung da, ne? Je nachdem, wen man da fragt. Schwierig, weiß ich nicht.
Also ich glaube, dass man das darf, oder? Glaubst du ernsthaft, es gibt irgendjemanden, der so christlich ist, dass er noch nie gebumst hat sich eingeschleudert hat?
Mal ganz ehrlich, ich glaube, das hängt hart davon ab.
Meinst du, es hängt wirklich sehr hart davon ab?
Es hängt wirklich hart davon ab,
kannst du es einfach noch
wie,
mal sagen?
Wie streng du deinen Glauben definierst oder in welcher Glaubensrichtung du bist. Ne?
Ey, so streng kannst du überhaupt nicht sein.
Doch, Reinhard. Es gibt ja alle möglichen Arten von verrückten Sachen, die Leute irgendwie für ihren Glauben machen. Ne? Von irgendwie, man schneidet sich ein Stück vom Penis ab bis hin zu...
Stopp! Wer hat jemals gesagt, ich bin so katholisch, ich schneide mir jetzt ein Stück von meinem Penis ab?
Na, katholisch nicht, aber es gibt ja haufenweise Religionen, in denen Beschneidungen üblich sind.
Ja, gut, aber... Ne? Ja, also, ach so, meinst du mit einem Stück vom Penis. Ja,
ich bin auch geschnitten
rein.
Also es gibt ja auch irgendwie Religionen, wo irgendwie, Glaubensrichtungen, wo Frauen beschnitten werden, wo Männer beschnitten werden, wo sich die Leute irgendwie ans Kreuz nageln lassen. Je nachdem, wie verrückt du deinen Glauben halt lebst. Ne? Es gibt das Ganze ja immer in gemäßigt, gemäßigt heißt so viel wie, du hast noch halbwegs alle Latten auf dem Zaun und nicht gemäßigt heißt, du bist definitiv weit entfernt vom Zaun und der hat keine Latten mehr. da gibt's ja alle Spielrichtungen, ne? Das ist, wie ich ja letztes Mal auch schon sagte, was sehr persönlich ist, das muss jeder für sich selber wissen, ne? Aber weiß nicht. Ich weiß nicht, wie es mit dem Papst ist.
Weg vom Zaun und der hat keine Lage.
Ja, ist. Also.
Ich liebe dich.
Was denn?
Können wir jetzt bitte zu der wirklich wichtigen Frage zurückkommen? Wenn ihr katholischer Priester seid und uns hört, was ich für unwahrscheinlich halte, aber wenn ihr das tut, ohne uns zu hassen und einmal am Abend dafür zu beten, dass wir beide an einer schlimmen Krankheit sterben, ballert ihr euch zwischendurch mal ein? Also gibt es durchaus mal... fast jeden Tag. Nee,
du musst mich auch, also ein Stück weit den Gedanken zu Ende führen lassen. Es kommt drauf an, es ist ja ein Unterschied, wie du selber deinen Glauben definierst und interpretierst oder was eine offizielle Stellungnahme deines religiösen Führers ist. Ne? Also beispielsweise, weiß ich nicht, wenn du irgendwie hier Heaven's Gate, ne? Natürlich kannst du sagen, wir werden alle vom Raumschiff abgeholt, aber ob du dir jetzt wirklich dir den Pudding reinziehst mit dem Zyankali drin, ist eine andere Geschichte.
Hatten ne? Also, die Pudding?
Ich glaube, es war Pudding, ja. Ich weiß es nicht mehr genau. Auf jeden Fall.
Geiler Shit. Es ist halt, ich wäre auf jeden Fall draufgegangen.
Also, es ist halt eine Sache, was deine Religionsgemeinschaft oder deine Glaubensgemeinschaft oder was auch immer irgendwie offiziell als Statement hat oder was tatsächlich praktiziert wird. Ne? Es ist ja genauso in der, ich weiß gar nicht, wie es mittlerweile beim aktuellen Papst ist, aber die katholische Kirche steht ja auch eher kritisch.
Ganz kurz, du musst ganz kurz sagen, was Heaven's Gate war, weil viele Leute es vielleicht nicht wissen.
Das war eine Sekte in den USA waren die, oder? Waren die in den
ja,
USA?
Ja,
in der USA. Die berühmt geworden sind durch einen Massenselbstmord.
Genau, also haha, funny.
Quasi die,
ja, übrigens, nur falls ihr mal aus die Idee kommt, mal in eine Sekte zu gehen, keine Ahnung, Bratzo, Staat so schön oder was weiß ich, die Zeugen oder so. Ab dem Moment, wo auf dem Blättchen steht, wir reisen alle mit einem Raumschiff zu unserem Führer. Ab dem Moment sollt ihr sagen, okay Jungs, ich bin heute für mal raus, also ich melde mich telefonisch bei euch. Oder
ja,
so.
39 Leute haben sich selbst umgebracht. 1997 war das, als der Komet Hale Bob vorbeikam. Das war nämlich das Raumschiff. Ja.
Ey, aber stell dir mal vor, die hätten recht gehabt.
Ja, okay, ne?
Also wird keiner erfahren, aber stell dir vor, sie haben recht gehabt. Die sind jetzt alle da oben und denken so, ihr Ficker, uns geht's richtig gut, bei uns ist Top-Stimmung.
Ja, das, die haben auch noch.
Ich halte es auch für unwahrscheinlich.
Ja, wenn ich das gerade richtig sehe, haben die, also ich habe
über 100 Leute, ne?
Nee, gar nicht mal so viele, 38 haben sie umgebracht.
Nee, es gab aber größer, war es Jonestown? Jonestown-Massaker? Ja, es gab auf jeden
Jonestown
Fall mal irgendwo
war größer, ja.
Was wo sich denn? Über 100 Leute weggeballert haben. Aber ich meine Pudding, ne? Also Pudding, Reini.
Jonestown war People's Temple.
People's Temple, genau.
Ich weiß gar nicht, wie viel sich da umgebracht haben, aber Heaven's Gate war tatsächlich hier, ne? Da waren es nur 39. Da waren es ganz, ganz viele. Ob der Selbstmord ging, unbekannt. Insgesamt kamen 909 Mitglieder ums Leben.
What?
Bei hier Jonestown.
Du verarschst mich.
Nee, 909, sagt die Wikipedia. Das war in den 70ern und Heaven's Gate war in den 90ern.
Neun? Aber die haben doch, glaube ich, einen Kampf gestartet gegen die Polizei oder so, die das räumen wollte.
Jonestown.
Da sind fast 1000 Leute bei draufgegangen.
Ja.
Gibt's doch nicht. Krass.
Warte mal, in Pappbechern wurde Valium, Zyankali förmster Saft an alle ausgeteilt. Einige versuchen zu fliehen.
Alter,
die meisten
die Bilder sind ja der Hammer, ey.
Wurden von den Wachen erschossen. Oh Gott. Mein Gott, ja, okay. Nee, Jonestown war nochmal eine Nummer härter. Aber Heaven's Gate ist auf jeden Fall die Nummer, die irgendwie bescheuerter klingt, oder? Da kommt ein Raumschiff.
Ja, aber also, ihr trinkt ja alle Saft und du sagst nee und dann erschießen sie sich, ist auch nicht so schön.
Ja, nein,
also.
Ist auch nicht so geil, aber ach.
Ja gut, das mit dem Raumschiff, ja, also insgesamt alles dämlich.
Ja, kann man so sagen, ne?
Man sollte sich nicht wegen dummer Sachen umbringen lassen von anderen. Das
man
ist
sollte sich
nicht
generell
gut.
Nicht von anderen umbringen lassen.
Ja, tendenziell nie, aber.
Aber es ist ja so im Umfeld von Sekten und so teilweise echt krass, was manche Leute da machen oder mit sich machen lassen oder ne, halt erdulden.
Ja, also was Sekten in der Lage sind, Menschen zu Gehirn zu manipulieren, das war jetzt ein komischer Satz, was Sekten in der Lage sind, Menschen zu manipulieren, ist einfach unfassbar.
Ja.
Also das zurechnungsfähige Menschen, und ehrlich gesagt, für mich emotional fängt das schon bei den Zeugen an. Also, dass du Leute dazu kriegst, dich irgendwo an eine Straßenecke zu stellen mit deinem bekackten iPad oder deinem blöden Wegwerfblättchen und die einfach irre anzustarren.
Oder Scientology dann, oder so, ne? Also
Scientology, ja, finde ich, also nicht, dass jetzt am Ende falsch ausgelegt wird. Scientology finde ich auch komplett fertig. Auf der anderen Seite kann ich so deren Ansatz, was sie angeblich vertreten, kann ich sogar irgendwie nachvollziehen.
Was?
So dieses Selbstoptimierungsding und so.
Ja, aber hast du dir das mal anguckt? Also das ist von einem bescheuerten
Science-Fiction-Autor, von einem
Witzebuchautor, der dir irgendwie einen erzählt von hier sind überall Außerirdische und so und wir wollen zu denen werden und Also die sind aber der voll
ist
halt, durch.
Du darfst nicht vergessen, der ist auch schon so lange tot, dass der nicht, der ist so lange tot, dass man es nicht mehr ernst nehmen kann. Aber der hat, also Scientology hat es einfach geschafft, Aushängeschilder für sich zu schaffen, in Form beispielsweise von unser allem Liebling Tom Cruise. Die schaffen diese Sekte irgendwie zu legitimieren nach außen.
Ja, die hatten halt eine gute Marketing, ne? Also gute Marketingabteilung, so wie die spanische Inquisition für die katholische Kirche. Also, ne, irgendjemand hat das.
Whoever expected the Spanish Inquisition. Es ist ja, Alter, ja, aber nein, nur weil der Grundgedanke von Scientology, wenn man sich Tom Cruise anhört, worüber er da redet und wenn man sich mal so ein bisschen was darüber liest, ist dieser Grundgedanke der Selbstoptimierung, der dahinter steckt. Und jetzt nicht falsch verstehen, den kann man ja sogar noch unterschreiben.
Nein.
Man kann ja noch sagen, dass Menschen doch, ich finde, dass Menschen das Ziel haben, das Bestmögliche aus sich rauszuholen, kann man noch unterschreiben.
Ja, aber das machen
doch
dann...
Der Weg dorthin und das, was sie dafür tun müssen, plus... Also, und ich weiß nicht so viel über Scientology. Ich habe eine Doku darüber gesehen, da wird hier wirklich gruselig. Also, das ist wirklich gruselig, was sie da machen. Es geht ja darum, in verschiedenen Stufen in einer Art kastenartigen System der Selbstoptimierung aufzusteigen. Das ist das Ziel bei Scientology.
Ja, und dabei ganz, ganz viel Geld immer an die Organisation abzudrücken.
Und das unterscheidet dich von einem Tom Cruise oder von einem Will Smith oder so, obwohl Will Smith ja immer sagt, er wäre kein Scientology-Mitglied, er hätte einfach so mal 500 Millionen Dollar dahin gespendet. Die meisten Lehrer, die dort Aushängeschilder sind, mussten halt nie was bezahlen. Und die mussten nie was bezahlen, weil Scientology natürlich nicht so blöd ist, sich ihre Sprachrohre kaputt zu machen. Und ich bin mir relativ sicher, dass Tom Cruise nur am Anfang Kohle gezahlt hat und danach alle anderen Kurse für Laue bekommen hat. Und ich finde den Grundgedanken dieser Selbstoptimierung gut und schön. Das, was Scientology wiederum aufgebaut hat, diese Sekte, dieser ganze Unterbau, dass Menschen halt bezahlen müssen, um irgendwelche sinnlosen Tests für sich zu machen, das ist halt alles unfassbar.
Du musst dich unbedingt mal weiter mit, also mal ein bisschen, also guck dir mal noch mal ein oder andere Doku zu Scientology an. Das mit dem Selbstoptimieren ist nur so ein, das ist so ein Werbeaushängeding, was da noch, also ne, was da drunter steckt. Die sind vollkommen durch, vollkommen. Also da ist auch nichts mit irgendwie der Mensch soll sich selbst optimieren, sondern es ist tatsächlich wie eine Religion, irgendwie die Welt wurde von Außerirdischen erschaffen und so weiter und so weiter. Also das ist ein Zusammenspiel aus Religion, Rassismus und verschiedensten abstrusen Lehren. Also
es ist gruselig, was drumherum auch passiert. Ne? David Miscavige, der offizielle Chef dieses Vereins, ein sehr kleiner Mann, genau wie Tom Cruise, ein Dudes-Freund von ihm, dessen Frau ist vor 7 oder 8 Jahren verschwunden. Und zwar komplett. Die ist weg. Und keiner weiß, wo die hin ist. Irgendwann wollte sie sich trennen von ihm und ist weg.
Boah, du solltest dringend South Park gucken. Guck South Park.
Warum kommt da David Miscavige vor? Oder?
Ja, da kommt auch, die machen sich auch richtig schön über Scientology lustig und so. Also.
Bei Tom Cruise ist ja immer das Problem, dass man ihn trotzdem nicht richtig scheiße finden kann. Also.
Ja, man verwechselt.
Der ist halt irre. Aber.
Man verwechselt die Figur, also den Schauspieler halt häufig, also nein, verwechselt nicht, aber man schreibt eine man attribuiert ihm Eigenschaften der Rollen, die er spielt. Ne?
Ja, das ist aber bei allen Schauspielern.
Ja, natürlich ist das bei allen Schauspielern so. Und er spielt halt irgendwie eher die netten Menschen, ne? Oder die Helden und nicht irgendwie.
Nicht mal unbedingt, aber Tom Cruise ist einfach so ein krasser Motherfucker, ne? Also wirklich. Also im Sinne von. Der Typ ist 57 und macht seine Stunts noch selbst. Der hat sich bei Mission Impossible Fallout den Fuß gebrochen und ist noch aus dem Bild rausgelaufen mit seinem gebrochenen Fuß.
Ja.
Und der gehört zu den Prominenten, wo das nicht nur jetzt kolportiert wird, um sie cool dastehen zu lassen. Weißt du, über jeden gibt's irgendwie Keanu ist der am krassesten trainiert, bla bla bla. Bei Tom Cruise ist es einfach belegt, der hat sie nicht alle. Der ist für den letzten Mission Impossible, ist der für eine Szene, wo sie am Anfang aus diesem Bomber da rausspringen, 108 Mal mit dem Flugzeug abgesprungen. 108 Mal, nur für diese eine Szene. Der ist ein Geisteskranker, also wenn es um seine Arbeit geht und die Besessenheit, mit der er die betreibt. Abseits dessen ist der wahrscheinlich, also jetzt mal, privat kann ich ja nichts sagen, aber ist der als Mensch hinter den Kulissen wahrscheinlich höchst gruselig. Es gibt Bilder von Nicole Kidman, wo sie beim Scheidungsprozess durch ist, 2001 oder so, und wirklich mit der erhobenen Faust aus dem Gerichtssaal rauskommt und einfach nur froh ist, dass sie den los ist, weil der sie wahrscheinlich wahnsinnig gemacht hat.
Ja,
abseits dessen, man kann, der ist halt in jeglicher Hinsicht so gruselig perfekt, ne, Tom Cruise. Also der ist halt 57, guck dir den neuen Top Gun Trailer an, wo er auch das Flugzeug selber geflogen hat. Den scheiß Jet haben sie ihn fliegen lassen. Der kann halt alles, weiß halt alles, ist aber auf der anderen Seite halt auch komplett irre, weil er in diesem Verein drin ist. Ja, also ist ja nicht, dass jetzt hier mein Tom Cruise-Schlaf so hochkommt.
Also in den USA ist das eine anerkannte Kirche.
Ja, aber wie kann das sein? Ja gut, ich meine, hast du das mit Kellyanne Conway mitgekriegt? Bitte sag's mir, dass es mitgekriegt
hast. Nein, wer ist das?
Das ist Trumps Regierungssprecherin.
Ach so, ja.
Und diese Regierungssprecherin hat bei Fox News in einem Interview gesagt, als Begründung dafür, dass Trump die Zahlung an die WHO eingestellt hat, halt dich bitte fest, Reini, das hat sie wirklich gesagt, bis der Moderator in Tränen ausgebrochen ist vor Lachen. Sie wurde gefragt, warum, und dann sagte sie, ja, weil der WHO wäre nicht zu trauen. Die haben es ja auch bei Covid 1 bis 18 schon nicht hingekriegt, das Virus aufzuhalten. Warum sollte man ihnen jetzt bei Covid 19 vertrauen?
Gott, ernsthaft?
Und das hat sie wirklich gesagt. Für die, die jetzt nicht verstehen, was das Absurde daran ist, Covid 19 hat seinen Namen nicht, weil es die 19. Viruskrise ist, sondern weil es im Jahr 2019 stattgefunden hat.
Ja, also weil die
oder
da stattfindet,
weil es das erste Mal aufgetreten ist. Das hat eine Regierungssprecherin der Amerikaner, auf einem offiziellen Sender live im Fernsehen bekannt gegeben. So wenig weiß die darüber. Das muss man sich mal vorstellen.
Da fühlt man sich hier plötzlich wieder richtig gut aufgehoben, ne?
Ja. Also ich finde ja auch, bundespolitisch ist das eigentlich alles echt okay, was die in letzter
Zeit
machen. Ja,
ich finde auch, wie die Krise in Summe gehandhabt wird, auch okay. Was ich ein bisschen schade finde, ist, dass wir es nicht hinkriegen, dass die Bundesländer sich mal an einen Tisch setzen und irgendwie zusammen Kompromisse finden und stattdessen irgendwie jeder seine, für sein Bundesland halt die dort ansässige Industrie schön wieder pampern will, ne? Ich meine, man guckt sich das mal an. Wir hatten ja jetzt irgendwie in den ein oder anderen Bundesländern, dass zum Beispiel Autohäuser, für die gilt diese 800 Quadratmeter-Regel nicht. Autohäuser dürfen auch so öffnen, auch wenn sie größer sind.
Könnte das irgendwas mit der Autoindustrie?
Nein,
ich vermute
ich
das
nicht,
jetzt dass, nur rein.
Also da gibt es natürlich dann zu Recht Läden, wie zum Beispiel Ikea, die dann auch sagen, ja, wenn Autohäuser aufmachen dürfen, dann wollen wir auch aufmachen, weil bei uns ist die Fläche auch riesig, da begegnen sich, also da kann man auch davon ausgehen, dass sich die Leute nicht so begegnen und so.
Kann man Ikea auch nicht übel nehmen, ne?
Nee, natürlich nicht. Ich muss
aber
gleich mal langsam
zur Arbeit. Im Endeffekt ist es blanker Lobbyismus, oder?
Ja, klar. Und zwar bei allem, ne? Also ich meine, wie ich letztes Mal schon gesagt habe, das habe ich auch in diversen anderen Podcasts schon gehört, hier der oberste Nagus der FDP, der
oberste Nagus?
Nagus, der oberste Nagus, das ist der Chef der Ferengi bei Star Trek. Der Führer der Ferengi.
Entschuldige, dass ich bitte die einzelnen Dienstgrade der Ferengi von der Serie, die
das kennt
ich nie
man
gesehen
aber,
habe, nicht kenne.
Aber man, okay, du hast Deep Space Nine wahrscheinlich nie gesehen. Aber egal.
Nein, aber Gott, das ist ja menschliches Vorwissen, dass man das weiß. Der oberste Nagus.
Ja, ich
du meinst
finde,
Christian Lindner.
So, guck mal, so entrüstet bin ich. Also ne, so hast du das mit deinen scheiß Schauspielern da. Das ist, wenn du wüsstest, wer es ist.
Reini, kann
du
ich bitte zum Abschluss der heutigen Folge noch einen Film zusammenfassen? Oder du fragst mich
Details
zu dem Film.
Fass zusammen, bitte. Mach.
Welchen denn?
Egal.
Nee, du machst jetzt nicht die Musik an, Reini. Nein. Ich kriege zumindest Zeit, du sagst
durch.
Den Film. Reini, du lässt kurz die Musik. Nein, Reini, komm, nö. Nee, mein ich jetzt ernst. Mach die Musik aus. Lass uns bitte noch kurz 2 Minuten mich den Film zusammenfassen lassen. Bitte, Reini. Wir können ja, also, ja, wie oft willst du die fucking Musik heute noch reinspielen? Also, du sagst den Film und ich sag dir Details dazu und fasse die Story zusammen. Und sage noch Hintergrundinformationen. Irgendein bekannterer Film, komm jetzt nicht mit so einer Scheiße.
Nee, warte, lass mich nachdenken.
Oh, Reini.
Gina Wild 2.
Reini, keine okay. Doku aus deinem Haushalt, sondern was Richtiges.
Cube.
Cube
was
ist jetzt, ja, ich kann Cube zusammenfassen, aber mach doch lieber was, also es muss ja was sein, von dem ich auch noch Hintergrundinformationen
habe. Ja,
kann.
Da
Cube
ich
kann
Film
ich nur die Story zusammenfassen.
Oh, okay, warte mal, was fand ich denn, ich versuche ja einen Film zu finden, den ich gut finde.
In der Zeit fasse ich Cube zusammen, es gibt ein kubisches System, in dem Menschen aufwachen, eigentlich ein bisschen wie bei der Schacht, zusammengesetzt aus tausenden verschiedenen Quadraten, jedes Quadrat hat eine tödliche Falle. Ja, Quadrate, also Würfel. Ja, Würfel in Quadratform. Also Quadrate sind immer Würfel. Also auch Würfel sind Quadrate.
Oh, halt Schmerz, ja.
So ist es doch. Ja. Naja, viereckig, fick dich. Jedenfalls viereckige Würfel, da wachen Leute drin auf. Unter anderem ein offensichtlich zurückgebliebener, so wird das charakterisiert. Und ja.
Sehr
das
schön.
Passiert da. Also die kämpfen sich durch und am Ende bleibt, glaube ich, nur der Zurückgebliebene und eine Frau übrig. Ich weiß nicht mehr genau.
Okay, dann gebe ich dir noch einen zweiten Film, der bekannter ist, zu dem du vielleicht ein bisschen was erzählen kannst. Und zwar den, den ich gestern Abend gesehen habe, weil ich ja gerade das MCU in richtiger Reihenfolge gucke. Iron Man 2.
Iron Man 2, sehr schön. Da kann ich einiges zu erzählen. Also zusammengefasst, Mickey Rourke spielt einen Bösewicht, der nur Russisch spricht, einen Papageien hat und eine Elektropeitsche. Der Film war der teuerste Superheldenfilm bis up to date, bis Iron Man 3 kam, der eigentlich erfolgreicher und auch besser in der Kinokasse abgeschnitten hat. Der eigentliche Bösewicht in dem Film ist aber Sam Rockwell, der einen Großindustriellen spielt, der diesen russischen Irren steuert. Die Story ist sehr unausgeglichen und unglücklich. Die Szene da, wo Iron Man auf einmal einen Rennwagen fährt und dieser Rennwagen zerschlagen wird von Mickey Rourke, ist in Monaco gedreht worden. Der Film war inhaltlich eine Katastrophe, hat auf nichts aufgebaut, was Iron Man 1 so faszinierend gemacht hat und war für mich am Ende des Tages eine große Enttäuschung.
Das hast du schön zusammengefasst.
Oder?
War der, aber der war...
Sehr teuer.
Der war am Ende, war der aber nicht erfolgreicher als irgendwie Avengers oder so, ne? Also bis dahin
nein.
War der.
Okay. Er war auch sehr teuer. Also dann, er war sehr, sehr, sehr teuer, aber er war nicht gut.
Okay, einen letzten Film noch, bevor ich dich wieder abwürge. Tote tragen keine Karos. Jetzt ist es plötzlich.
Ist der
still.
Mit Donald Sutherland?
Weiß ich nicht. Frag mich doch nicht
Ahnung,
nach.
Tote tragen keine Karos?
Ja, Tote tragen keine Karos.
Von wem ist das? Hitchcock?
Nee. Tote ist eine Filmkomödie von Karl Reiner aus dem Jahr 1982. In den Hauptrollen agiert Steve Martin.
Steve Martin und Martin Short?
Steve Martin war Co-Autor des Drehbuchs. Gucken wir mal kurz. Von Martin Short lese ich hier nichts.
Nie gesehen.
Dann solltest
Wie
du
kamst
gucken.
Du denn auf den Film?
Den hat meine Frau empfohlen. Den habe ich nämlich mal mit meiner Frau geguckt. Kritik, eine einfallsreiche und liebevolle Parodie auf die Detektivfilme der 1940er, die sich dadurch auszeichnet, dass zahlreiche Originalausschnitte dieser alten Filme kunstvoll in die neue Handlung eingearbeitet werden. Diese ist dem Stil der Vorbilder perfekt nachempfunden, zuweilen burlesque, nie ohne hintergründigen Witz herausragend in Kameraarbeit und Dekor, eine vergnügliche Lektion über ein Kapitel Kinogeschichte aus dem Lexikon des internationalen Films. Vielleicht solltest du den gucken.
Tote tragen keine Karos.
Ja.
Da mache ich mich mal ran, Reini.
Ja,
das
bitte.
Ist mein Tagesvornamen, nachdem ich gleich Pakete vom DHL-Boden entgegengenommen habe. Ich habe übrigens jetzt 1 Gigabyte seit gestern, Reinhard. Ich gehöre jetzt zur DSL Master Race.
Du meinst wahrscheinlich, du hast Gigabit.
Ja, ich habe Gigabit.
Down und wie viel ab?
Du bist auch ein großer 100.
100? 100 hoch?
100 hoch, ja.
Schön. Schön.
Ja, Reini, ne?
Kommt wenigstens etwas bei euch hoch. Mach's gut.
Du dreckiger Bastard. Reini, ey, 100 Mbit hoch, 1 Gigabyte runter. Ich habe gestern mit 95 MB runtergeladen. Ich muss sagen, ich hatte eine leichte Erektion.
Ja, glaube ich. Das ist,
Schon ein schöner Moment. Einer der Momente, wo man wirklich als dickes Kind sich freut.
Ja, ich habe hier nur 200 Mbit down und 50 Mbit up, aber reicht auch aktuell. Also mal gucken, wie es mit dem Stream wird. Wir wollen ja demnächst wieder Livestreamen.
Stimmt, wir wollen ja Livestream.
Ich habe die Technik mittlerweile, also ich habe eine Screen Capture Card hier rumliegen, aber sie noch nicht angeschlossen.
Und wir können zocken dann?
Dann können wir auch zocken, ja. Das, wie gesagt, muss ich aber noch einrichten und noch ein bisschen gucken, wie das mit den Tonspuren läuft. Das könnte ein bisschen schwierig werden. Aber wir schauen mal, das kriegen wir hin. Möchtest du noch was
ihr
sagen?
Süßen, das war die erste lange Folge von Alliteration am Arsch wieder da. Wir danken unserem neuen Sponsor, der Reini jetzt endlich mit den Mini-Kondomen versorgt, die er braucht. Versorgt, dankeschön. Wir haben euch lieb, seid geküsst. Tschüss.
Die Kondome, die der Herr Bierendorfer meint, sind My-Size-Kondome und ja, die gibt's auch in groß. Aber der Herr Bierendorfer hat nur nach den kleinen geguckt. Macht's gut, tschüss.